Spielen. Jeder, dem das nicht gefällt und glaubt, nach 5 Minuten pfeifen zu müssen, kann gerne in ein anderes Stadion gehen. Wir spielen unseren Fußball, der hat uns hierher gebracht, wo wir sind. Wenn ich mich zurückerinnere, und ich glaube, das muss auch der ein oder andere hier im Stadion. Vor 3 Jahren stand der Verein mit 1,5 Beinen in der Regionalliga und die Spielweise, wie wir sie heute spielen, hat uns hierher gebracht, wo wir sind.
Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 323 des Nur der FCM-Podcasts, die euch heute von Walter präsentiert wird. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für deine Unterstützung. Tja, Clubfans, was soll man sagen? Irgendwie sind wir alle vielleicht in einer anderen Zeit aufgewacht und möglicherweise, eventuell hat es den Anschein, als würde so die Tizisierung der ersten FC Magdeburg Spielbetriebs GmbH so langsam, aber sicher doch an merkliche Grenzen stoßen. Ob das so ist, werden wir heute besprechen. Nach der Niederlage, dem 0:3 gegen Hannover 96, werden natürlich auch auf Elversberg vorausblicken, halb bang, halb trotzig vielleicht, gucken wir mal. Und dann weiß ich gar nicht so genau, was wir eigentlich sonst noch hier im sonstigen Segment so haben. Aber sind ja auch genügend Themen rund um unseren großen ersten FC Magdeburg, die es gut zu besprechen gilt und die besprochen werden wollen. In diesem Sinne, hallo Thomas, grüß dich.
Hallo Alex.
Jetzt habe ich dir den Einspieler geklaut, jetzt hast du einen anderen, du bist ja ein Vogel, ey. Das gibt's ja nicht. Wie ist die Stimmung insgesamt und überhaupt und so? Hattest du schöne Ostern erstmal, abgesehen vom Sonntag?
Also ich habe schöne Ostern gehabt und ich habe großes Urvertrauen.
Sehr gut, das ist gut. Urvertrauen ist immer wichtig, das ist gut und wertvoll und wichtig. Ich hatte auch schöne Ostern. Bis auf den Sonntag oder die paar Stunden am Sonntag. Wobei das nicht ganz stimmt. Also nach dem Spiel am Sonntag, weiß ich nicht. Gab so einen kleinen Dip im Osterurlaub. Aber dafür haben wir ja dieses Format hier, um da direkt drüber zu sprechen. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, ich habe es ja gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich bin super, super froh, dass wir immer erst mittwochs aufnehmen. Weil ich glaube, also jetzt mal ohne Scheiß, ja, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, wenn unser Aufnahmetag Sonntag oder Montag gewesen wäre, ich glaube, das wäre die letzte Podcast-Folge geworden, die wir jemals aufgenommen hätten. Also das, meine Frau sagte irgendwann, wir waren ja unterwegs, ne? Also sozusagen verreist über Ostern und irgendwie Sonntagnachmittag und Montag sagte sie so, sag mal, hallo, bist du überhaupt nicht da? Wo bist du denn du? Weil ich halt nur irgendwie am Rumgrummeln und aufs Handy gucken und nachdenken und rummotzen war und so halt. Und das hätte sich, glaube ich, echt übertragen, ist nicht gut.
Insofern, was dieser Sport mit einem macht, zum Kotzen.
Ja, ne, der Sport nennt sich ja eigentlich nicht unbedingt, ja, aber, also, naja, wobei, na doch, eigentlich schon. Ja, das ist, man wird zu einem anderen Menschen, das stimmt, warte mal, haben wir ein cooles Smalltalk-Thema, ein harmloses Smalltalk-Thema zu Beginn? Das Problem ist, dass ich nämlich glaube, dass alles, was wir heute ansprechen, potenziell so eine Tretmine ist, aber ich versuche mal.
Alter.
Weiß ich nicht. Also ich versuch's mal. Also Djokovic hat verlängert. Freut uns das?
Naja, schön. Schön. Also ich finde es grundsätzlich erstmal gut, dass wir damit einen Stammspieler der Oberligamannschaft halten können. Finde ich super. Und er erfüllt ja auch die Local-Player-Regelung. Das wird uns auch nächste Saison helfen.
Ah, okay. Na gut, okay, mit der Oberliga weiß ich nicht. Aber ja klar, da spielt er, glaube ich, Stamm. Local Player hatte ich nicht auf dem Schirm. Mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe, war, na, der wird verliehen. So. Oder spielt halt wirklich kontinuierlich Oberliga, was aber schräg wäre. Weil aus Spielerperspektive hat das dann für mich erstmal überhaupt gar keinen Sinn ergeben, außer du hast eben entweder die klare Option, okay, also wir planen langfristig mit dir, du kriegst nächste Saison Spielzeit, oder ist ein Vorgriff auf die dritte Liga, keine Ahnung. Oder es heißt halt, okay, man verlängert längerfristig, das ist ja jetzt auch kein ungewöhnliches Modell und verleiht den Spieler dann, dass er Spielpraxis kriegt. Aber der Bursche ist halt 20 und er spielt ja nicht bei der ersten, weißt du? Also so gar nicht irgendwie.
Und ja, deswegen hoffe ich auch, dass auch für ihn, dass es diese Leihoption halt ist.
Ja, genau.
Es ist
Genau.
Dann ist es auch gut, dann kann ich auch aus Sicht des Spielers diese Verlängerung verstehen. Ansonsten könnte ich sie nicht verstehen, weil er spielt ja ansonsten keinerlei Rolle, zumindest nicht in der ersten Mannschaft.
Richtig, genau. Und das baut uns doch gleich die goldene Brücke zum Nachwuchsthema. Das machen wir heute aber auch super, super kurz. Geht auch ganz schnell. Ich glaube, können wir auch für den Rest der Saison dann mehr oder weniger abhaken. Die U23 hat das Nachholspiel in Plauen verloren. Verabschiedet sich damit wahrscheinlich wohl endgültig jetzt aus dem Aufstiegsrennen, wo wir ja eh noch von ganz weit hinten ein bisschen zugeguckt haben. Wir haben jetzt 10 Punkte Rückstand bei noch 9 Spielen, wenn ich mir das richtig an meinen vier Fingern hier abgezählt habe. Und ja, wie gesagt, direktes Duell jetzt verloren. Ich glaube, der Drops ist jetzt endgültig gelutscht. So, schade drum, aber dann gibt es nächste Saison einen neuen Anlauf. Wobei man, wie ist denn das eigentlich? Weißt du das, wenn die, also für den Fall, du weißt, was ich fragen will, ne? Ob, dass die erste Mannschaft runtergehen muss. Also kannst du sozusagen eine erste Mannschaft in der dritten und eine zweite in der Regionalliga haben?
Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, also ich würde jetzt einfach mal sagen, nein, weil ich der Meinung bin, dass immer eine Liga dazwischen sein muss, zwischen erster und zweiter Mannschaft,
Das kann
zumindest auf dem
sein.
Niveau.
Das kann sehr gut sein, ja.
Würde mich da aber auch nicht weit aus dem Fenster lehnen mit der Aussage. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es möglich wäre, dass du Oberliga bzw. Regionalliga und dritte Liga spielst. Aber gefährliches Halbwissen, keine Ahnung,
Okay.
kann ich nicht abschließend genau sagen,
Naja.
nee.
Na gut, jetzt sind wir da ja auch noch nicht. Also das ist ja sozusagen eine
Ja,
hypothetische
wir haben diese Saison auch nicht hinkommen.
Frage. Und die, wenn in der nächsten
Also zumindest mit der
Saison.
zweiten, mit der ersten, der Abstieg ist ja jetzt nicht unrealistisch, gerade bei der ganzen Konstellation jetzt gerade.
Genau.
Aber mit der zweiten jetzt in die Regionalliga zu kommen, das ist jetzt, wird schwer, wird sehr schwer, ja.
Naja, das ist, also ich glaube, das können wir haken. Das wird nichts mehr. Aber gut, wir werden es weiter verfolgen. Zumindest so ein kleines bisschen. U19 hat ein Testspiel, spielte 4:4 bei der Braunschweiger U19. Und wenn ich die Torfolge hier richtig einschätze. Nee, ich schätze sie, glaube ich, direkt falsch ein. Dann hat man einen 0-4 Rückstand gedreht, kann das sein?
Weiß ich nicht.
Doch, tatsächlich. Fehler der Magdeburger ermöglichten den Braunschweigern eine 4:0 Halbzeitführung und dann hat man in der zweiten Halbzeit mal eben noch 4 Tore gemacht.
Also man kann nach einer 4-0-Halbzeit-Rückstand auch tatsächlich noch 4-4 spielen.
Na, wenn du Bock drauf hast, ja.
Ah, krass. Also
So, genau.
Grund erstmal Respekt an die Jungs, dass sie das, also wirklich, also 0-4 zur Halbzeit aufzuholen. Ich meine, es gibt Mannschaften, die lassen sich noch drei reinhauen. Andere holen Respekt, also stark, wirklich. Ein 4-4 da auf, auch wenn es nur ein Testspiel war, in Anführungsstrichen.
Ja.
Ein 4-0 musste erstmal zur Halbzeit, das musste erstmal nochmal zumindest in den Remis umwandeln. Stark, also wirklich.
Richtig, genau. Und man hatte da wohl sogar noch Chancen, das Spiel zu gewinnen, aber es war halt vor allem ein Testspiel, wo es natürlich darum geht, erstmal zu gucken, was man besser macht. Vielleicht hat sich ja auch jemand hingestellt und hat gesagt, wir haben uns sehr viele Chancen erarbeitet. Ich weiß es nicht. So, die U17 war im Pokal aktiv, im FSA-Pokal B-Junioren-Halbfinale und hat dort gegen die Altersgenossen von Germania Halberstadt mit 8:0 gewonnen in Halberstadt. Also steht man jetzt im Finale. So, ist doch schön.
Schön.
Ja, also zumindest im Finale um den FSA-Pokal. Das ist eine feine Sache. Und da in der Liga geht es weiter am 7. April gegen den Nachwuchs von Erzgebirge Aue. Also zumindest in der Jugend müssen wir nicht. Also gab es ganz gute Ergebnisse. Genau. Gut. Kommen wir zum Spiel und zu dem ganzen Scheiß, der da drumherum passiert ist. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen. Also. Pff.
Na, chronologisch.
Chronologisch, na, ich würde ja lieber, ja, also mich bewegt ja eigentlich schon,
Na
seitdem ich das gesehen
dann
habe,
sag.
diese ganze Schulernummer halt, aber vielleicht
Ach
hast du recht
so.
und vielleicht müssen wir das quasi an die passende Stelle packen irgendwo,
Das ist doch
das
dann so,
weiß ich nicht.
das wird dann das wird dann die Krönung auf der, in Anführungsstrichen, Leistung.
Ja, ich habe eigentlich auch wenig Bock, das irgendwie chronologisch zu besprechen, ehrlich gesagt, nerv, aber
Dann
vielleicht.
leg los.
Na, erste Frage an dich, was haben die in den letzten 2 Wochen
Leg los,
gemacht? Na,
mach so,
pass
wie du
auf.
für richtig
Na,
hältst.
pass auf. Also war ja Länderspielpause, nicht wahr? So. Das heißt, die Mannschaft hatte im Wesentlichen länger als normal Zeit, sich auf dieses Spiel gegen Hannover vorzubereiten. Jetzt meine Frage an dich, und du kennst dich aus. Was haben
Ich,
die
oh, na
was, was,
ja,
was haben die
Vorsicht.
was haben die in den 2 Wochen eigentlich gemacht? Also was haben die trainiert? Was war da los? Also, I
Also
don't get it.
grundsätzlich haben sie erstmal viel geredet. Man hat mir
Ja,
gesagt,
miteinander oder übereinander? Das ist
Nein,
schon
nein,
entscheidend.
man hat ja grundsätzlich erstmal sehr gerne sein Gesicht in Kameras gehalten und hat erzählt, wie toll man doch analysiert hat, das Karlsruhe-Debakel und dass man die richtigen Lehren draus gezogen hat. Und das hat man ja grundsätzlich erstmal getan. Also man hat darüber geredet, inwieweit man diese Lehren gezogen hatte. Das haben wir ja dann am Sonntag gesehen. Aber da kommen wir ja gleich nochmal im Detail drauf. Ja, und ansonsten gehe ich doch davon aus, dass die Mannschaft trainiert hat.
Ja,
Also
Hallenheimer.
bestimmte Dinge.
Ja, okay, also keine Ahnung, ja, aber ich fand es krass ernüchternd. Ich fand es einfach krass ernüchternd, was da zu sehen war. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, nicht nur.
Ja, nach den ganzen Aussagen, die da so kamen, war das echt. Ja,
Ja,
erzähl.
aber auch unabhängig von den Aussagen. Also da sind Dinge sozusagen so zutage getreten, die ich schon erschreckend, wirklich erschreckend fand und finde so. Ja, die mich so ein bisschen ratlos zurücklassen, ja. Und vielleicht, um da mal einen Punkt zu machen, müssen wir dann doch chronologisch gucken. Ich habe nämlich hier wieder meine 15-Minuten-Fazit. Genau. Und das erste, also sind zwei Sachen, die am Anfang schon auffielen. Diese Pfiffe, das ist ja das, was Luca Schuler ansprach zu Beginn dieser Folge hier als Einspieler. Da kommen wir nachher nochmal. Ja, da müssen wir schon noch mal ein eigenes Segment drauf verwenden, weil ich schon wieder merke, wie mein Puls leicht ansteigt. Und was dann auch passierte, war in der 13. Minute, ich habe das Spiel halt am TV geschaut, weil ich mit der Familie verreist war, sagt der Kommentator, die sprechen nicht. Und zwar war vorausgegangen ein Ballverlust von Gnacker, der von hinten einfach wegstibitzt wird, wo vielleicht auch mal jemand darauf hinweisen kann, pass mal auf, du hast da einen in deinem Windschatten. Und dann kurze Zeit später Tobi Müller genau das Gleiche, nur dass das halt bei Tobi Müller in der gefährlichen Zone passierte, 96 da zum Glück aber nichts draus machte. Das hat mich sehr erschrocken. Das hat mich sehr erschrocken, dass wir nach 15 Minuten in einem Spiel, wo du vorher ja erzählt hast, wie toll du alles besser machen willst und so, die dann nicht in der Lage sind, also einfach mal zu sagen, du pass auf oder so, oder nicht miteinander zu kommunizieren. Und wenn sowas, ich weiß nicht, ob man, ich weiß nicht, ja, das, also keine Ahnung, das musst du mir jetzt sagen, ob ich da zu empfindlich bin oder so, ob man das zu hoch hängt. Aber ich finde
Nein.
das wirklich bedenklich. So.
Nein, also das ist ja auch was sich ja auch schon so ein bisschen durch die ganze Saison auch zieht. Ich habe auch den Eindruck, dass das vor allem im Abwehrverbund relativ wenig kommuniziert wird. Das geht los bei Reimann, der viel redet, wenn der Ball im Tor ist. Dann wird viel gestikuliert, viel geredet. Ansonsten sehe ich kaum oder nehme ich kaum wahr, sagen wir es mal so, dass bei Standardsituationen der Torwart seine Leute sortiert, dass generell auch wenn man Bälle, also wenn man hinten rausspielt, dass dann entsprechend Spieler gestellt werden, etc. pp. Also den Eindruck habe ich auch, dass da relativ wenig miteinander geredet wird. Und eben genau diese Sachen, die du da ansprichst, wenn ich eben einen Spieler anspiele und der hat im Rücken einen Gegenspieler, dann muss ich eben auch sagen, ja, keine Ahnung, Druck oder sagen, wenn der Gegner ein bisschen weiter weg ist, Zeit oder keine Ahnung was. Also sowas erwarte ich dann schon, ja.
Ja.
Aber ja, das scheint dort tatsächlich nicht der Fall zu sein. Und ich sag mal, wenn das jetzt auch schon Sky-Kommentatoren auffällt, dann will das was heißen. Also.
Ja, genau. Naja, und ansonsten habe ich jetzt, also was man ja grundsätzlich mal sagen kann, um mal was Positives zu sagen, in den ersten 15 Minuten haben wir kein Gegentor bekommen. So.
Lag das jetzt an unserer guten Abwehrarbeit oder lag das einfach an der Schludrigkeit von Hannover 96?
Na, ich glaube, das lag einfach an einer längst möglichen oder einer sehr langen Konzentrationsphase unserer Mannschaft, die dazu führte, dass man eben bis zur 30. Minute diesen Fehlpass nicht gespielt hat. Keine Ahnung. Naja, ich glaube, warte mal, lass mich mal gucken, was ich hier in meinen Stichpunkten so drin habe. Also in der zweiten Minute, erste Chance Hannover nach einem frühen Pressing. Da steht hier bei mir, also das war das Erste, was ich aufgeschrieben habe zu dem Spiel. Die haben uns alle ausgeguckt. Hannover wie Karlsruhe mit feinem Pressing. Prompt die erste gute Gelegenheit für Hannover, zweite Minute. 8. Minute. Viel Alarm auf Hannovers rechter Seite. Gute Hereingabe. Trisollis Abschluss zu hoch. So, dann die Sache mit den Pfiffen, dann die Sache mit Sky. Und in der 15. Minute hat dann der Club das erste Mal aufs Tor geschossen. Artig aus der zweiten Reihe, kein Problem. Dann hatte in der 15. Minute, da kriege ich das aber nicht mehr so zusammen. Es steht hier auf jeden Fall hundertprozentige für Hannover. Nächste gute Chance und klar. Ach, genau. Das war das Ding, wo Neuenberger auf der Linie klärt. Ist eine Frage der Zeit und dann ist mein Fazit hier nach 15 Minuten. Die Mannschaft wirkt verunsichert, nach vorn geht noch nichts und hinten brennt es lichterloh, wenn Hannover körperlich wird. Aber hey, 72% Ballbesitz. So.
Ja, das ist doch, Mensch, Das ist, also haben wir die erste Viertelstunde gewonnen.
Genau, würde ich sagen.
Weil wir
Also
waren ja in der
haushoch.
für uns relevanten Statistik waren wir ja führend.
Genau.
Okay,
So,
gut.
dann kommt, und dann ist man ja, also ich bin ja froh, dass wir als Clubfans jetzt auch nicht so super viel Veränderung ertragen müssen. Es kommt dann nämlich die 19. Minute. Hier steht jetzt, ich lese. Na, pass mal auf, hier steht jetzt, also pass auf, hier steht jetzt 19. Minute. Schuler macht Schulersachen, schön freigespielt von Artig, nur Wiese vor sich, wird von hinten abgekocht, bevor er zum Abschluss kommt, aber reklamieren kann er schön, steht hier. So. Das war ja, also ich fand den Pass wirklich cool, also um auch wieder was Positives zu sagen, also schönes Ding von Artig, ihn da freizupacken. Kannst du mich mal ein bisschen durchführen, was danach passiert, damit ich nicht immer die ganze Zeit meckern muss? Also,
Nee, alles gut.
Schuler ist doch schnell. Ich dachte immer, Schulers Kernkompetenz ist
Ja.
vor allem, dass er schnell ist, abgesehen von einer schicken Frisur,
Ja,
aber
aber er fällt auch schön.
wieso
Das
schließt er da nicht
ist,
ab,
also,
Thomas?
du, das ist ja das, was ich mich grundsätzlich inzwischen auch frage. Also, ich habe das Gefühl, es war ja nicht die einzige Szene. Es gab ja noch mal eine Szene, wo er auch angespielt wird, wo er auch, wenn er einfach Tempo beibehält und wenn er einfach durchzieht und seinen Körper auch mal ein bisschen einsetzt, dann kommt er zu einer 1-gegen-1-Situation gegen den Torwart. Stattdessen habe ich inzwischen das Gefühl, dass er nur darauf wartet, einen Kontakt zu bekommen und dann zu fallen, in der Hoffnung, dass er einen Pfiff bekommt. Das ist inzwischen mein Eindruck. Also, weil anders kann ich mir das nicht erklären. Anders kann ich mir nicht erklären, dass du in einer Situation wie die wir gerade, über die wir gerade sprechen, A, langsamer wirst und B, nicht den Abschluss
Ja,
suchst.
ich, ja.
Anders kann ich mir das nicht, ich kann mir das nur so erklären, dass er dann darauf wartet, einen Kontakt zu bekommen, um dann umzufallen. In der Hoffnung, dass der Schiedsrichter auf diesen plumpen Versuch, das zu schinden, reinfällt. Wo ich mich aber frage, Leute, wir haben VAR. Also selbst wenn der Schiedsrichter darauf reinfällt und da dann geprüft werden sollte, dann ist doch in 9,5 von 10 Fällen, leider Gottes klar, war nichts. Also ich
Naja.
verstehe auch nicht, warum man da als Mittelstürmer nicht geil drauf ist, einfach ein Tor zu erzielen, sondern da lieber irgendwie einen Freistoß oder einen Strafschuss rausholen will. Begreife ich nicht. Ist mir echt ein Rätsel.
Ja, ist mir auch ein Rätsel. Ich
Warum ich da
möchte.
als Stürmer nicht einfach geil drauf bin, ein Tor zu machen. Mich da einfach körperlich auch durchzusetzen gegen den Gegenspieler, zumal er ja auch vor dem Gegenspieler ist. Also er braucht ja nur
Ja,
seinen Körper
eben.
zwischen Ball und
Eben.
Gegenspieler stellen. Mehr muss er ja gar nicht machen. Stattdessen, es macht er auch, aber er macht das in der Hoffnung, dass er berührt wird und fallen kann.
Ja.
Er macht das ja nicht, um den Ball abzuschirmen, damit er dann den Abschluss suchen kann. Er macht
Ja.
das ja einfach nur, damit er dann fällt.
Genau.
Das
Ja.
ist so schlecht. Das ist einfach nur schlecht.
Ja. Und da
Das
kann ich dann, da
ist
kann
mir ein
ich.
echtes Rätsel.
Und da kann ich
Also.
dann auch einen Artig verstehen, dem dann halt irgendwann der Hut platzt, weißt du? Also so, weil was willst du denn noch machen? Also besser, in eine bessere Situation kannst du doch einen Stürmer, der quasi, naja, eben offenbar diese Kompetenz hat, irgendwie Tiefenläufe und schnell und tralala zu machen, kannst du den doch gar nicht freispielen. So, und dann, der muss doch schießen, Thomas. Der muss doch irgendwie den Ball aufs Tor bringen. So, und ich meine, gut, was man fairerweise sagen muss, der wird schon umgewämst ganz gut von hinten, aber das ist jetzt nichts, wo ich, also so, weißt du, wo ich sagen würde, klarer Elfmeter und bevor ich, also nee, ich verstehe, also dieses Kalkül verstehe ich null, aber
Vor allem
gut.
umgewämst. Mein Gott, da wird ein Zweikampf geführt in einem Sport, in dem es Kontakt gibt.
Das stimmt.
Also Entschuldigung, also das ist also da zu hoffen, dass man da einen Pfiff bekommt, also dann wechselt die Sportart. Also ehrlich.
Na, aber du kannst doch nicht einem Fußballspieler sagen, er soll in einem anderen Stadion irgendwas anderes machen. Weißt du, das machen ja nur Fußballer. Aber
Das stimmt, das stimmt.
ich möchte übrigens, also eine Sache muss man, also eine Sache ist natürlich cool, muss man schon auch sagen, ne? Also Lukas Schuler hat ja mittlerweile so eine Art Signature-Move, würde ich das nennen. Ich weiß nicht, wie der deutsche Ausdruck für ist, aber also das ist ja sozusagen diese
Arme
Bewegung,
ausbreiten.
ja, also diese Bewegung, also du pustest ihn einfach an. Vielleicht passiert ihnen das auch beim Einkaufen oder so, ich habe keine Ahnung, ja, aber also pustest es ihn irgendwie an und dann reißt er sofort so diese Bewegung. Und von dieser Bewegung hätte ich gerne einen Aufkleber. Lieber Julian, ja, wenn du das hier hörst, bitte werde kreativ. Ich finde, das ist, also ich, ja, also ich meine, Markenzeichen sind ja auch immer gut, ja, also insofern
Er treibt
Wiedererkennungspotenzial.
halt, er treibt den Reklamierarm von Manuel Neuer auf ein neues Niveau.
Genau, Reklamierarm 2.0. So,
Genau.
genau, naja.
Nur bei Neuer geht der Arm immer nach oben.
Richtig.
Bei Lukas Schuler gehen beide Arme zur Seite weg.
Genau. Ja.
Vielleicht
Naja.
gehen auch beide bald nach oben.
Genau.
Ich habe da ein gewisses Urvertrauen.
Ich sehe da ein Muster, genau. Naja, ansonsten zur ersten halben Stunde vielleicht noch. Also, ich habe ja aufgeschrieben und korrigiere mich gerne, wenn ich da Blödsinn geschrieben habe. Ball läuft, Ball, boah, langsam. Ball läuft kaum. viele Fehlpässe, kein gutes Spiel vom Club, das war die 23. Minute. Dann gab es einen überhasteten Abschluss von Artig, wo ein bisschen mehr drin war, das war die 25. Da weiß ich aber nicht mehr, wie die Szene war, weil ich mir das nicht aufgeschrieben habe. Naja, und dann ist in der 30. Minute, gibt es dann eben das, hier steht jetzt das verdiente
obligatorische Gegentor.
Ja, oder das verdiente, hier ich habe aufgeschrieben, endlich das verdiente Gegentor, war eine Frage der Zeit, nichts gelernt und die Hälfte noch vergessen. Klassische FCM-Nummer und dann so einfach für 96.
So. Nichts gelernt und die Hälfte noch vergessen, ist auch gut.
Ja, führ mich durch, was passiert?
Nee, alles cool, weil mein Fazit war ja dann auch so nach 10 Minuten, ich musste ja dann, also mir ging es ja nach 10 Minuten, als dann auch am Fernseher hörbar die Pfiffe einsetzen. Da kommen wir später nochmal detailliert drauf auf das Thema. Ich dachte mir dann in dem Moment, also in dieser Phase auch so, 2 Wochen, jeder, der irgendwie gefragt oder nicht gefragt wurde, hat gesagt, wir haben Lehren gezogen, wir haben analysiert, wir werden es besser machen. Und dann fängt das Spiel an, es sind 10 Minuten rum und ich dachte mir so, wir spielen genauso weiter, wie wir in Karlsruhe aufgehört haben. Mhm. Hinten riskante Bälle gespielt, immer wieder versucht, immer flach, immer riskant, immer mit Gefahr, dass der Ball zum Gegner geht. Gemerkt, dass Hannover mit diesem hohen Pressing richtig für Stress sorgt und trotzdem weitergemacht. Und da habe ich mir so gedacht, welche Lehren dort gezogen wurden nach dem Karlsruhe-Spiel.
Ja.
Ich weiß nicht, ob die Lehren dann waren, wir hatten in Karlsruhe in der ersten Viertelstunde zu wenig Ballbesitz. Weiß ich nicht. Kann ja durchaus sein.
Möglich.
Weil 72% in der ersten Viertelstunde spricht ja schon dafür, dass man daraus gelernt hat aus dem Karlsruhe-Spiel dann. Ich glaube, da hatten wir weniger Ballbesitz in der ersten Viertelstunde. Vielleicht war das die Lehre.
Ja.
Allerdings, es gab für mich in diesen ersten 10, 15, 20 Minuten keine ersichtliche Verbesserung oder keine ersichtliche Änderung der Spielweise und der Fehler, die man in Karlsruhe gemacht hat. Und von daher war das, wie du schon gesagt hast, das 1-0 war nur eine Frage der Zeit.
Mhm, genau.
Also ob das jetzt dann durch einen Fehler von uns passiert oder eben durch gut vorgetragenes Pressing von Hannover, das ist ja dann in dem Moment auch erstmal völlig Bums. Also Fakt ist, dass dieses Gegentor war nur eine Frage der Zeit.
Ja, jetzt ist ein bisschen die Frage, wen adressiert man eigentlich? Bei der Frage, naja, was ist, also warum konnten jetzt den Worten da keine Taten folgen? Weil, also ich weiß nicht, ob wir das nachher machen oder gleich, aber ich habe hier so ein paar Sachen aus der PK auch noch vorbereitet, unter anderem auch die Aussage von Tietz zum Spiel. Und da, finde ich, klingt das, was er da sagt, was man sich da so vorgenommen hatte, klingt für mich erstmal plausibel so und klang für mich in der PK jetzt eher so nach, naja, wir hatten eigentlich einen Plan, aber er wurde einfach nicht umgesetzt. Und dann ist es halt sozusagen an der Mannschaft. Und dann muss man sich fragen, warum das passiert. Also wo sind da sozusagen die Ursachen? Haben die keinen Bock mehr auf den Kram? Vertrauen die sich gegenseitig nicht? Ist es, also redet der Trainer irgendwie in einer Sprache, die da keiner versteht oder so? Also das sind sozusagen so die Sachen. Also ich sage das deswegen, weil ich glaube, und das ist, glaube ich, auch Teil des Problems vielleicht, Das ist da schon, also das ist ja nicht so, dass die in dieses Spiel gegangen sind und gesagt haben, halt ist uns alles egal, sondern ich glaube, da sind Dinge, die besprochen worden sind, einfach nicht umgesetzt worden. So, weißt du? Und dann ist es halt eine Frage Qualität, Verständnis, spielen die gegen den Trainer, was ist da Sache? Weißt du so? Also.
Nein, also, nee, also ich glaube da, spielen die gegen den Trainer, ich glaube, nein.
Das ist Quatsch,
nein. Okay. Also das kann ich mit nein. Also, ich lehne mich da mal aus. Ich sage nein, also ich glaube schon, nee, ich bin überzeugt davon, dass kein Profifußballer absichtlich absteigen will, weil er gegen den Trainer spielen will. Nein, um Gottes Willen. Also nein, das unterstelle ich keinem in der Mannschaft. Ist, glaube ich, auch nicht richtig. Also nur dazu mal ganz interessant. Ich zitiere einfach mal hier aus einem Artikel. Nach der Heimpleite verteidigte Christian Tietz seine Taktik. Wir wollen keine Bälle schlagen. Unsere Idee ist, dass wir Spielkontrolle haben wollen. Dass wir eine Mannschaft sind, die, wenn sie angelaufen wird, überspielen will. So.
Mhm.
Und damit ist die Frage für mich erledigt, ob es da Ansagen gab im Vorfeld, dass das hinten rausgeschlagen werden soll. Nein, gab es nicht. Wir
was
sind
heißt,
eine
was
Mannschaft,
heißt denn überspielen? Was heißt denn überspielen? Übersetzen wir das mal in ein Bild.
Das Pressing halt überspielen. Dass man diese erste Pressinglinie, die dann raufgeht, dass man sich daraus spielerisch löst, indem man sie dann überspielt.
Heißt,
ob hoch, Chipball oder flach, ist ja egal. Wichtig ist, er will diese Pressinglinie überspielen.
Naja, aber das ist jetzt für mich aber schon relevant im Detail. Also, weil wenn überspielen bedeuten kann, dass du auch einfach mal einen hohen Ball einfach raushaust, was ja unsere Mannschaft bis auf Dominik Reimann nicht tut.
Nee, schlagen sollen sie ja nicht. Das sagte, es ist ja, wir wollen keine Bälle schlagen. So, das heißt, ein langer Ball von Dominik Reimann einfach nach vorne, das will er nicht sehen. Soll rausgespielt werden.
Aha.
So, okay. Damit ist für mich klar, dass man diese Lehre, die man ja durchaus aus dem Karlsruhe-Spiel hätte ziehen können, dass man, wenn man in erster Pressinglinie sehr hoch und sehr aggressiv angelaufen wird, dass das Fehler provoziert. Dass man das in keinster Weise irgendwie angesprochen hat. Das ist für mich klar. Wenn diese Aussage nach dem Spiel kommt, ist für mich klar, dass man das eben gerade nicht abstellen will.
Ja, okay. Na dann muss ich das, was ich zum Thema PK gesagt habe, zurücknehmen, weil es da für mich anders klang. Aber so wie du es mir jetzt erklärst, klingt das plausibel. Also dass man sozusagen dieses Überspielen heißt halt mit flachen Pässen spielerisch und jetzt nicht lange Bälle und einfach die Linie überspielen im Sinne von, ich bringe jetzt Distanz zwischen, also ich bringe den Ball sozusagen über diese Linie und auch mit einem hohen Ball, so, weißt du?
So, genau. Und jetzt kommt das Interessante dabei, ich wollte das eigentlich, aber wir müssen das jetzt so ein bisschen durcheinander bringen, weil es gerade passt.
Ja.
Stefan Leite wurde auf der PK gefragt nach dem Spiel, das geht so bei 5 Minuten 30 ungefähr.
Warte, habe ich natürlich vorbereitet. Wollen wir es uns im Original anhören?
Hörst gerne, spiel's ab, dann hat man es gleich, dann haben die Leute, die es hören, auch gleich vor Ohren.
Florian Krebs von der Bild, hallo zusammen, Glückwunsch Stefan für den Sieg und die 3 Punkte und frohe Ostern an alle Beteiligten, natürlich auch die beiden Trainer. Stefan, du bist erstmals in diesem Kalender ja abgewichen von der Viererkette. Es war ja offensichtlich, warum, wieso, weshalb. Kannst du es trotzdem nochmal mit deinen eigenen Worten beschreiben, warum du dich für dieses System heute entschieden hast?
Ja, es ist ja nicht so, dass wir nur eine Grundordnung spielen können oder ein System. Ich habe ja immer gesagt, dass es auch einen Gegner gibt und ich glaube, dass es die richtige Entscheidung war, vor allen Dingen mit Phil Neumann und mit Bright, mit den Halbinnenverteidigern zu spielen, dass wir über unsere Außenverteidiger Druck schon, ja, sehr hohen Druck erzeugen können. Wir haben dann die Situation, dass wir am Flügel zwei sehr schnelle Spieler, zwei sehr gute 1-1-Spieler haben in der Defensive mit Bright und Phil, um so, ja, dem Gegner auch seine Stärke zu nehmen. Und wir wollten viel Physis aufs Feld bringen. Deswegen auch kein 3-5-2, sondern mit klar drei engen Spitzen vorne. Wir wollten viel überspielen, zweite Bälle aufsammeln. Ist uns gut gelungen.
Überspielen.
Und dann haben wir natürlich auch ein paar Kopfballspiele auf dem Feld gehabt, wegen Standardsituationen. Und das war die Herangehensweise. Bisschen weg auch von unserem Weg. Aber wir wussten, dass wir heute nicht so viel Ballbesitz haben wie sonst. Und wussten, dass wir viel Physis, viel Tempo, viel Intensität, viele Zweikämpfe gewinnen müssen, um hier zu bestehen. Und das haben die Jungs gut gemacht.
Jo, das war, glaube ich, das, was du meintest, ne? Der
Aussage. Also diese Aussage ist auf so vielen Ebenen so interessant, ja.
Ja, finde ich auch. Ja.
Und jetzt grundsätzlich, worauf ich jetzt hinaus will, Thema Überspielen. Also Stefan Leitl hat ja einen ganz klaren Ansatz gewählt, zu sagen. Und das hat man ja auch gesehen. Der FCM ist ja auch, es ist ja nicht so, dass wir vorne nicht versucht haben anzulaufen. Aber die Idee, die Stefan Leitl hatte, die war top. Er hat nämlich einen ganz anderen Ansatz gewählt. Er hat gesagt, das ist halt geil, wir schlagen. Zieler hat oft einen langen Ball gespielt. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Zieler hat sehr oft einen langen Ball gespielt. Und jetzt kommt dieser entscheidende Kniff von Leite. Er hat vorne drei Spieler gehabt, die alle kopfballstark sind. Alle drei kopfballstark. Und alle drei sind damit auch, und alle drei können auch den Ball behaupten im Zweikampf mit dem Rücken zum Tor. So, und dann langer Ball, schlagen, dann entweder stoppen, kontrollieren, abspielen oder eben dann über die zweiten Bälle in die entsprechenden Situationen kommen. Das war ein Plan. Und so kann man eben auch ein Pressing in erster Linie überspielen, mit wenig Risiko. Mit wenig Risiko. Denn wenn du diesen langen Ball schlägst und du hast vorne eben dann Spieler, die den Ball festmachen können, und es passiert eben nicht, dann stehst du trotzdem mit deinen Defensivspielern wieder in deiner Grundordnung. Du hast also hinten die Dreier, beziehungsweise die Fünf, wenn die Außenverteidiger sich zurückziehen, hast du hinten Fünf und davor hast du dann deine zwei zentralen Mittelfeldspieler, die dann eben, wo du dann eben defensiv mit 7 Leuten dann in der Situation stehst, falls du den Ball verlierst. Mhm. So, das heißt, du minimierst hinten beim Rausspielen dein Risiko und du minimierst das Risiko, wenn du den zweiten Ball eben nicht holst, in den Konter reinzulaufen. Mhm. Und das Interessante, das für mich sehr Interessante, und da hätte ich mir dann auch mal eine Nachfrage in der PK gewünscht, an unseren Trainer. Hannover ist ja auch eine Mannschaft, die sich so ein bisschen über Ballbesitz definiert. Das hat man ja gerade rausgehört. Und der Leite sagt sich aber, ich spiele gegen einen Gegner, der sicherlich auch Stärke hat, keine Frage. Ja, also ich meine, wir reden ja hier auch nicht von einer Blindentruppe beim FCM, um Gottes Willen. Aber wir werden natürlich so in das Spiel gehen, dass wir versuchen, diese Stärken aus dem Spiel zu nehmen und unsere Stärken dabei aber auf den Rasen zu bringen. Mhm. Und das ist dem Trainer hervorragend gelungen. Mhm. Und da hätte ich mir mal eine Nachfrage gewünscht dann in der Situation, als der Leitl das dann so erklärt hat, warum bei uns auf solche Sachen überhaupt keine Reaktion erfolgt. Also es war doch nach 15, 20 Minuten war doch offensichtlich, was dort passiert. Es war doch ersichtlich, dass Hannover mit diesen drei Leuten, die sie vorne aufbieten, auch konsequent ins Pressing gehen. Und es war doch auch offensichtlich, dass das Zentrum immer wieder gut zugestellt war. Das heißt, unser normaler Spielaufbau, den wir sehr, sehr häufig spielen, über Ballzirkulation durch die Innenverteidiger und den Torwart und dann den Ball ins Mittelfeld und von dort wird der Ball dann verteilt. War ja gar nicht möglich. Mhm. Weil der Gegner eine Idee hatte, wie er das verhindern kann. Mhm. Und da hätte ich mir mal eine Nachfrage gewünscht, warum wir darauf überhaupt nicht reagieren.
Ich habe da eine Antwort drauf. Ich habe da eine Antwort drauf auf die Frage, die nicht gestellt worden ist. Weil eben, und das ist das, was bei mir jetzt bei diesem Ausschnitt so ganz markant hängen geblieben ist, weil das wirklich zwei grundverschiedene Ansätze sind, eine Mannschaft auf ein Fußballspiel vorzubereiten. Also bei Christian Tietz scheint es so zu sein, es gibt diese eine Vorstellung, wir wollen das so machen, das ist unsere Identität, das ist unser Spiel, so spielen wir das. Ich sage das jetzt mal in meinen Worten, das üben wir bis zum Erbrechen und das passt dann so. Und dann ist es halt scheißegal, was der Gegner macht, weil wir wollen den Ball haben, wir wollen das Spiel bestimmen und wir machen unser Spiel. Schöne Grüße an Lukas Schuler an der Stelle, der das ja irgendwie auch so propagiert. Ich sag dazu nachher noch ein paar Sachen mehr. Und dann gibt es Stefan Leitl als Trainer, der sagt, wir machen das anders als das, was wir normalerweise machen. Weil wir einen Gegner haben, auf den wir uns einstellen müssen und weil ich mit meiner Mannschaft quasi meine Siegchancen so maximieren muss, dass da halt am Ende was rausprutzelt. Und wenn das eben bedeutet, die Grundformation zu ändern, die Aufstellung zu ändern, den Ansatz zu ändern, dann mache ich das. So. Und das ist für mich das, was hängen geblieben ist, weil ich das nicht sehen kann bei unserem Trainer. Und jetzt fange ich an, also jetzt kriege ich langsam Puls und sorry, wir sind jetzt hier aus der Chronologie des Spiels abgewichen, aber offenbar muss hier wirklich noch ein bisschen was raus. Das ist das, was ich nicht sehe, was ich überhaupt nicht erkenne. Und das zahlt ja auch auf das ein, was du gerade gesagt hast, also zum Thema Ingame-Coaching oder so, also im Spiel was zu verändern, aber auch im Vorfeld schon. So, zu sagen, also sozusagen anzuerkennen, okay, es braucht vielleicht auch nochmal ein anderes Werkzeug im Werkzeugkoffer als nur den einen Schraubenschlüssel, den ich da habe oder den ich für jede Schraube nutze, egal ob die groß oder klein ist, weißt du? So. Und das passiert nicht. Und das nächste Problem, du hast es ja auch gerade gesagt, ist, wenn dieses Ding nicht funktioniert, dann wird's halt eben irgendwie übel. Und das ist für mich sozusagen das große Ding, weshalb ich wirklich auch glaube und auch langsam anfange, ins Horn derer zu stoßen, die sagen, vielleicht ist die Reise von Christian Tietz beim FCM dann vorbei jetzt. Also das kann vielleicht funktionieren eine Zeit lang, aber jetzt ist vielleicht der Punkt gekommen, wo man sagen muss, okay, jetzt hat man alle Schattierungen so ein bisschen gesehen und der Trainer ist einfach nicht in der Lage, von seiner Vorstellung mal so abzuweichen, dass du auch mal, einfach auch mal irgendwas anders machst. So. Also das ist sozusagen das, was für mich da so ein bisschen rauspurzelte bei dem Zitat. Oder bei der Aussage, die ich im Übrigen auch sehr, sehr interessant fand.
So. Es sind halt so drei Sachen, die bei uns, also die offensichtlich im Gegensatz zu uns eben einfach sehr, sehr spannend sind. Das eine ist, wir können mehr als ein System spielen. Das zweite ist, wir passen uns auch ein Stück weit an den Gegner an. Mhm. Und das dritte ist, und trotzdem verlassen wir nicht unsere komplette Spielidee, wir spielen sie einfach anders. Mhm. Mhm. So. Und das geht für mich schon da los, bei uns auch wieder. Geht ja auch so ein Stück weit darum, nach so einem 0-7 ist doch klar, dass das auch, dass das natürlich in deinem Kopf auch was macht als Spieler. Völlig, völlig klar. Das sorgt natürlich auch ein Stück weit für Verunsicherung, etc. pp. Und dann bin ich der Meinung, dann ist es eigentlich sinnvoll, wenn du dann nicht anfängst zu experimentieren. Dann frage ich mich, was hat Jean Hugonet zu Beginn des Spiels auf der Rechtsverteidigerposition zu suchen?
Da wurde Christian Tietz, glaube ich, auch nachgefragt und da hat er irgendwie eine schlaue Idee gehabt. Ich habe das hier
Aber
irgendwo
was?
auch, aber ich finde es jetzt so schnell
Aber,
nicht.
also, also ja, aber grundsätzlich, du hast eine Mannschaft, die es verunsichert.
Ja.
So, und also, ich weiß nicht, das ist jetzt, vielleicht sehe ich das auch komplett falsch, aber wenn ich verunsichert bin, dann halte ich mich doch an Dingen fest, die ich kann. Dann halte ich mich doch an Abläufe, die ich beherrsche. Und dann erklär mir doch mal bitte, wo auf einmal der Ablauf herkommen soll, dass Jean Hugonet Rechtsverteidiger spielt.
Was er übrigens noch nie gespielt hat, laut eigener Aussage. Das ist ja das nächste
Naja,
Ding.
eben. Also,
So. Es ist ja nicht so, dass er in der Jugend mal, weiß ich nicht, 3 Jahre Rechtsverteidiger war oder so, weißt du? Offenbar, sondern, also, nee.
du hast, wie gesagt, eben, genau, das meine ich ja. Du hast eine Mannschaft, die ist verunsichert, weil sie eine richtige Packung bekommen hat, was auch völlig normal ist, dass du da nicht einfach von jetzt auf gleich wieder umschaltest. Das ist völlig normal. Ja? Und deswegen verstehe ich nicht, warum man dann nicht in seinen Abläufen einfach bleibt und warum man dann wieder verkompliziert, indem man sagt, ja, ich lerne jetzt den zentralen Mittelfeldspieler, stelle ich jetzt erstmal als Rechtsverteidiger auf. Gut, es wurde dann Gott sei Dank relativ schnell korrigiert. Da würde mich mal interessieren, ob das vom Trainerteam korrigiert wurde, ob die Spieler gesagt haben, Leute, nee.
Nee, das kam vom Trainer, das hat er auf der PK erzählt. Ich finde bloß die Stelle jetzt so schnell nicht.
Alles
Aber
gut, dann kam's,
so,
gut, dann
ja.
hat er seinen Fehler erkannt, hat's korrigiert, zum Glück. Aber das ist, also, warum mache ich das?
Ja, verstehe ich auch nicht, aber jetzt weiß ich die Begründung wieder. Oder die Begründung auch für die Korrektur. Also er sagte irgendwie hier Rechtsverteidiger, weil. Wir hatten ja auch ein paar Ausfälle zu verkraften, wo ich mir denke, jo, okay, und dann nimmst du halt den Spieler im Kader, der die Position noch nie gespielt hat, stellst ihn dahin, kann man machen. Okay. So, und dann nach diesen 15 Minuten.
Es hätte echt gefehlt, dass er Jamie Lawrence da hinten aufstellt, dann als Rechtsverteidiger. Das wäre die Krönung gewesen.
Ja, genau. Und dann war irgendwie, also weil das, also korrigiert haben sie es dann deswegen, weil sie gesagt haben, okay, wenn wir im zentralen Mittelfeld irgendwie jetzt hier Fachbegriff einfügen, keinen Zugriff kriegen oder irgendwie sowas, dann rutscht Jean Hugonet halt wieder auf diese angestammte Position irgendwie so. Also es war sozusagen, also verkauft wurde es so ein bisschen als, nee, da steckte schon auch ein Gedanke dahinter. Das war jetzt nicht so, dass ich da einen Fehler eingesehen hätte, so, sondern es war der Plan, wenn wir da im Mittelfeld irgendwie nicht zurande kommen, dass wir es dann korrigieren. So. Irgendwie so. Also das hat er,
Aber
also irgendwie so, kann man nachhören, habe ich
ich
jetzt
glaube
nicht.
aber zu dem Zeitpunkt war es dann schon so, dass wir über die linke Seite, ich glaube, zwei gefährliche Angriffe bekommen haben von Hannover, weil die sich natürlich das auch ausgeguckt haben, dass dann ein Spieler spielt, oh, der hat ja noch nie gespielt, und das nutzt man dann gleich mal aus. Das
Ja.
hast du ja auch gesehen, Hugonet stand sehr häufig viel zu zentral
Naja.
in dieser Phase, wo er dort gespielt hat. Der hat viel zu zentral gestanden.
Hat sich in seinem natürlichen Habitat orientiert, ne,
So, und
sozusagen. Genau.
das, also, das war halt, und das verstehe ich dann auch nicht. Also, du hast immer, wie gesagt, du hast so eine Klatsche bekommen, und da bin ich der Meinung, dann gebe ich doch der Mannschaft einfache Dinge, Strukturen, die sie kennen, an die Hand und verkompliziere das nicht noch unnötig, indem ich dort einen Spieler hinstelle, der da noch nie gespielt hat. Weiß ich
Ja.
nicht, ob das so sinnvoll ist.
Ja,
Also.
ja. Interessant übrigens, wir sind jetzt an dem Punkt gelandet und Ausgangspunkt war das Gegentor. Also
Ja, schon. Ja, wir waren ja bei Pressing und Überspielen und so.
genau, das 0-1 und ist, glaube ich, also ist, glaube ich, auch nachvollziehbar, weil es eben so ikonisch war für das, was eben eins der vielen Probleme beim Club gerade ist, eben dieses Gegentor zu kriegen. Und dann kommst du natürlich automatisch auf so
Ja,
Spielsystemfragen.
und dieses Gegentor ist ja auch wieder das ist ja auch wieder das ist ja, es ist ja nicht nur der Ballverlust. Also das ist ja auch wieder so ein Ding, das geht los mit einem schlechten Pass. Das geht weiter über eine Notgrätsche, die dann kommt. Dann ist der nächste Schritt, dass der Hannoveraner einfach wacher ist
Ja.
und dort zum Ball geht, während ich glaube, es war Jean Hugonet, der dann da in der Situation einfach schläft, nicht zum Ball geht, sondern stehen bleibt und wartet, und der Hannoveraner nutzt dann eben genau diesen Moment, um dann vor ihm an den Ball zu kommen, ja, und dann spielen sie es gut aus.
Genau. Ja, und Hugonet
Dann ziehen wir uns.
Hat ja den Pass, glaube ich, auf El Fadli und sagte dann, ich habe das irgendwo gelesen, frage mich nicht wo, aber er war dann halt der Meinung, na, diesen Pass natürlich kann ich den Pass zu El Fadli so spielen, irgendwie so. Ne, also er war dann schon der Meinung, dass man das so machen kann. Wenn ich das in den Highlights richtig erkenne, das ist halt schwer zu sehen, dann guckt auch El Fadli gar nicht, wo der Ball ist, sondern orientiert sich eigentlich irgendwo anders. Und dann kommt er auch noch unsauber. So, und dann.
Ich war das okay. Ich dachte, das war Müller. Okay.
Nee, ich glaube, das war Hugo, nee, also bin ich mir relativ sicher. Okay. So, und ja, genau, und Hannover macht es dann halt eben gut. Ja. Naja. Ja,
sie spielen es dann gut aus. Der Abschluss ist auch super. Da kann auch Dominik Reimer da nichts machen in der Situation. Und,
Genau. Ich würde vorschlagen, wir gucken, machen die sportlichen Sachen mal. Gucken wir jetzt nochmal so ein bisschen drüber, weil ich glaube, die Dinge, die wir eigentlich besprechen müssen, so mein Gefühl, sind ein paar andere. Letzte Viertelstunde in der Halbzeit hatte dann Schuler noch einen Abschluss, weil Halstenberg wegrutscht. Und Zieler den dann aber relativ sicher halten kann, das war eine neue.
Den er aber auch gut macht. Also ich finde, das macht Lukas Schuler viel richtig.
Ja, ja.
Dass er da sofort den Abschluss sucht und auch so ein bisschen gegen die Laufrichtung von Zieler dann den Abschluss dort setzt. Also von daher, also in der Szene, das war schon gut gemacht. Also ich glaube, viel mehr kannst du da vielleicht noch ein bisschen platzierter abschließen.
Genau.
Aber insgesamt hat er da wirklich schnell geschaltet und hat das auch gut gemacht. Also da ging die Laufrichtung, aber Zieler ist dann natürlich auch jetzt auch kein blinder Torwart. Dafür war der Ball dann auch, hatte dann doch ein bisschen zu wenig Druck. Ich glaube, wenn er den noch ein bisschen schärfer trifft, glaube ich, dann könnte der durchaus reingehen, aber ja, könnte, hätte, wäre, wenn, ist nicht.
Ja.
Trotzdem hat er in der Szene gut reagiert. Ja,
das Beste daraus gemacht, genau, schnell geschaltet. Also alles gut, sehe ich genauso wie du. Ansonsten spielte dann eigentlich nur 96 im Großen und Ganzen, jedenfalls nach meiner Chronologie hier. Gab dann noch einen Flatterball nach einer. Wie bitte?
Erste Halbzeit auf jeden Fall.
Ja. Ja, genau, also gab dann noch einen Abschluss von 96 aus der zweiten Reihe, den Reimann zur Ecke klärt. Und dann gab es diese Riesenchance von Nielsen in der 44. Minute, wo es 2-0 eigentlich zwingend fallen muss. Starkes Spiel steht hier, die FCM-Defensive nur mit Gleitschutz, Ball geht knapp rechts vorbei. Dann gab es ein Abseitstor von Lukas Schuler, müssen wir zur Chronologie hier vielleicht auch noch sagen. Nach wieder einem schönen Pass von Artig. Ich glaube, genau. Naja, und dann kannst du zur Halbzeit eigentlich sagen, verdiente Führung für 96, der Club sehr verunsichert, kein Punch, eine Reaktion nach Karlsruhe sieht für mich anders aus, hatte ich mir aufgeschrieben zur Halbzeit.
Ja, und du hast ja Glück, dass Hannover dich am Leben lässt.
Absolut, ja, absolut.
Also, das war ja dann auch so ein bisschen meine Hoffnung für die zweite Halbzeit, dass Hannover aus den Möglichkeiten, die sie hatten, einfach auch zu wenig gemacht hat. Und dass wir da in der zweiten Halbzeit dann eben vielleicht nochmal zurückkommen. Und das sah ja dann auch in den ersten 10 Minuten gar nicht so schlecht aus.
Absolut. Also die ersten 10 Minuten nach der Halbzeit waren, glaube ich, die besten im ganzen Spiel. Ich glaube, so weit kann man gehen. Die zwei Latten, also Pfosten und Latte, gab es einmal. Gnaka, abgefälschter Schuss in der 51. Minute. Dann noch ein bisschen Hektik und Gewühl. Es haben wir nichts mehr passiert. Und dann gab es die coole Eckenvariante. Und da gab es eine coole Eckenvariante mit Elhan Kouri. Und dann geht der Ball, glaube ich, an die Latte geht er. Hier steht Pfosten, aber ich glaube,
Pfosten. Pfosten. Nee, war Pfosten.
War tatsächlich Pfosten? Okay.
War Pfosten, ja.
Genau. Und ansonsten passierte eigentlich in der ersten Viertelstunde dann nicht mehr viel. Also mein Fazit war dann hier guter Auftakt, danach eher Rasenschach. So, bis.
Ja. So, ungefähr. Ja, Hannover hatte sich dann wieder berappelt und dann war es wieder vorbei, ja.
Genau. Na, Ito kam für Chica, muss man vielleicht auch noch sagen. Jetzt das ist auch wieder ein bisschen fies, aber wie gesagt, diese Notizen entstehen in dem Moment und werden dann nicht mehr verändert. Also bei mir steht hier zur Halbzeit noch Ito für Chica, nachvollziehbar. Bis zu dem Wechsel jetzt war mir gar nicht klar, dass Chica auch mitspielt. So, also der war nicht zu sehen.
So war es ja leider auch, ja.
Ja, ist schade für den Jungen, also irgendwas ist da passiert, ich weiß auch nicht, also ich halte eigentlich viel von Jason Chica.
Ja,
aber irgendwas, weiß man nicht, ne? Warum der gerade so derbe außer Form ist, ist schon echt doof. Genau. Ja, und dann habe ich jetzt hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stichpunkte. 75 Minuten Fazit hier. In der 62. gab es einen Abschluss von Trisoldi, den ich übrigens für einen ziemlich großartigen Kicker halte mit seinen, was ist er, 19, 20 oder so. Also der wird seinen Weg auch machen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Dann gab es einen Abschluss von Ito in Seiten aus. Auch cool.
Stimmt, ja, genau.
Passiert. Dann gab es einen Fehler von Neuenberger, der zu einem Abschluss für 96 führte in der 73. Minute. Naja, und dann kommt hier das nächste Problem, was ich mit dem Spiel und aktuell auch mit dem Auftreten der Mannschaft habe. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Druckphase ist vorbei. Es wirkt im Moment nicht so, als würden wir ein Tor erzwingen wollen. Und das verstehe ich halt auch nicht. Du liegst 0-1 hinten in einem Heimspiel nach einer 0-7 fucking Klatsche und solltest punkten. Ja. Und dann war mir das zu wenig gewollt. So. Also wahrscheinlich auch wieder, muss man jetzt auch wieder auf die Spielidee wahrscheinlich schieben mit geduldig und tralala und blub. Aber ich habe da einfach eine andere Erwartung gehabt. So, also ich habe eigentlich erwartet, dass sich die Mannschaft mehr wehrt oder mehr versucht und mehr brennt und mehr Schaum vom Mund hat oder keine Ahnung. Aber wahrscheinlich bin ich da jetzt wieder alter weißer Mann, der keine Ahnung hat. Aber das hat mir gefehlt, mal wieder. So. Naja, und dann.
Also, ich fand, es hat auch so ein Urvertrauen in die eigenen Fähigkeiten war nicht da.
Ich glaube, du kriegst jetzt demnächst für jedes Mal Urvertrauen auch einen Strich. Aber das ist okay. Das ist okay. So, und dann kommt die letzte Viertelstunde. Da gibt es dann ein, wie ich finde, bei aller blau-weißer Brille und so, wunderschönes Tor von 96 zum 2:0. In der 83. Minute, Moroja war es, glaube ich, nach einem Einwurf, der da einfach mal vier Fahnenstangen mit blau-weißem Trikot, mit FCM-Trikot irgendwie aussteigen lässt und dann das Ding mal ganz entspannt da reinkirscht. Geiles Tor.
Das ist auch Abwehrverhalten, aber auch, ja, absolut, aber auch Abwehrverhalten aus der Hölle.
Ja, klar.
Also Entschuldigung, ja, das geht ja los. Als der sich dann nach dem Einwurf bekommt er den Ball ja dann wieder, dann macht der Mitspieler von ihm dann Hackentrick oder legt mit der Sohle dann zu ihm zurück und dann zieht er ja so Richtung 16er und Hugonet läuft dann nebenher und hebt dann einmal noch so die Arme, wo ich mir dachte, wieso hat er jetzt, wurde er gerade mit einer Waffe bedroht oder? Also lässt ihn da vorbeilaufen, so nach dem Motto, oh ja, komm, lauf, ja, ich heb noch meine Arme. Dann in der Mitte Gnaka dann als erstes, ist auch eher so in dem Moment, ja, gar kein, einfach, also weiß ich nicht. Die Krönung ist dann Heber, der sich da mit einer ganz, ganz einfachen Körpertäuschung, der einfach nur seine Hüfte mal nach rechts rausschiebt, und dann liegt er da auf dem Arsch und dann macht er den Abschluss da, wo man auch, ich sage jetzt nicht, Dominik Reimann ist schuld an diesem Tor, aber wo man vielleicht auch sagen, der Torwart könnte vielleicht auch einen halben Meter weiter im kurzen Eck stehen, in der Szene, ohne da jetzt Reimann einen Vorwurf machen zu wollen. Das ist ein Abschluss aus 4-5 Metern. Ich glaube, der wäre auch chancenlos gewesen, wenn er dann einen halben Meter weiter im kurzen Eck steht. Aber weiß ich nicht. Ich finde auch Reimann steht dann einfach ein Stück, für mich ein Tick zu weit in der Mitte vom Tor. Ja, es war halt einfach Abwehrverhalten, wie gesagt. Also, boah.
Ja.
Da bist du dann, glaube ich, gerne Außenspieler von Hannover in so einer Situation, wenn du weißt, du kannst da so durchlaufen, wie du schon gesagt hast. Das war ja mehr auf so Fahnenstangen.
Naja, und es ging vor allem viel, viel zu schnell für alle Akteure da auf unserer Seite. Also, und ich glaube, das schließt dann Dominik Reimann schon auch mit ein. Also, die konnten ja nicht so schnell gucken, wie das Ding im Tor war. So, und da war der Drops gelutscht. Also, das Spiel war dann durch in der 83. Minute völlig klar. Und dann, also, dieses 0:3. Also da hätte ich bald das Tablet gefressen, ja, weil das für mich...
Das Tor, das kotzt mich ja noch mehr an als das 2:0 oder das 1:0, weil du bei dem Ding siehst du einfach, die hatten keinen Bock mehr. Ja, für die, da ging es nur darum, hoffentlich kommt jetzt bald der Schlusspfiff, weil ein langer Schlag von Zieler und der Spieler, der den Ball mit dem Kopf verlängert, der steht ja völlig blank.
Ja.
Völlig blank.
Ja.
Ja. Also da war ja überhaupt kein Wille mehr da noch was zu verhindern.
Ja.
Und dann ist Dominik Reimann da die ärmste Sau, wenn er da 1-1 gegen ihn läuft, dann kriegst du auch noch einen Tunnel und dann schiebt er den da halt rein. Also, oh nee, also das Tor, wie der Tablet fressen, trifft es ganz gut. So ähnlich ging es mir auch.
Ja, also das hat mich unheimlich wütend gemacht und ich glaube, diese Grundstimmung hält halt an. So, weil du dich einfach, also sorry, tut mir leid, ja, also selbst wenn da irgendwas nicht stimmt oder, weiß ich nicht, die eine Hälfte der Mannschaft, der anderen Hälfte der Mannschaft den Partner oder die Partnerin ausgespannt hat, whatever, keine Ahnung, aber du kannst dich doch nicht, also das ist jetzt kein Gerücht, das ist eine Vermutung, ich habe keine Ahnung, was da los war, ja, bitte nicht gleich wieder, also nicht falsch verstehen, du kannst dich nicht so aufgeben, du kannst dich nicht, es tut mir wirklich leid, aber du kannst dich nicht in einem Heimspiel so aufgeben, das geht nicht, du kannst dich auch in einem Auswärtsspiel nicht so aufgeben, aber zu Hause erst recht nicht, so, ja. Also
auch,
sorry.
Aber auch da ist für mich die Frage, also und da stelle ich mir jetzt die Frage, ich meine gut, also von draußen gesehen, du liegst, also es steht nach der Halbzeit 1-0, du wechselst dann Ito ein und das Spiel geht weiter und geht weiter und geht weiter und es steht ja noch lange 0:1 bis zur 88. Minute. Dann fällt das 0:2 und dann wechselst du das zweite Mal und bringst dann den zweiten Stürmer. Ja. In der 89. Minute.
Ja, genau.
Also, weiß ich nicht, hat man sich da vielleicht auf der Trainerbank aufgegeben schon für das Spiel?
Möglicherweise.
Also,
Möglicherweise. Ja.
ist ja Wahnsinn. Also, da überhaupt nicht zu wechseln,
Ja,
da
oder?
keinen frischen Wind zu bringen vorne, also wenigstens was zu versuchen. Nö, das mache ich dann, wenn ich 0-2 hinten liege, dann bringe ich den zweiten Stürmer. Weil jetzt haben wir noch überragende 6 Minuten Zeit, um zwei Tore zu machen.
Naja, oder du sagst
Also,
ja halt, oder du sagst
hä?
ja halt, okay, das, ja, verstanden habe ich es auch nicht, aber, oder du sagst ja halt eben, naja, gut, das Spiel ist eh durch und Teixeira war jetzt verletzt, muss jetzt erstmal reinkommen, dann geben wir ihm jetzt ein bisschen Minuten, um Luft zu schnuppern, so. Halte ich dann jetzt aber auch nicht für die kluge Entscheidung an der Stelle, ja, also ich will das jetzt nicht verteidigen, sondern ich versuche jetzt alternative, sozusagen, Lösungen zu finden. Ja, keine Ahnung, aber apropos Stichwort Wechsel, kannst du mir bitte erklären, warum wir nur zweimal wechseln?
Ja,
Also
das war doch gerade
generell
auch meine
so?
Frage. Nein, natürlich nicht.
Also ist das Vertrauen in die Bank so gering?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist jetzt, ja, das ist natürlich jetzt viel. Aber man kann zu dem Ergebnis kommen, leider. Ja, leider, leider.
Also,
Also,
oder ist man da ratlos einfach?
es ist halt geil. Weil, also, wenn du liegst in Karlsruhe 4-0 hinten zur Halbzeit. So. Und da kannst du ja eigentlich sagen, normalerweise, und so war es ja dann auch, normalerweise ist das Spiel durch. Da wird viermal gewechselt. Das Spiel war durch. Da wird viermal gewechselt. Hier hast du bis zum 0 zu 2 immer noch die Chance, einen Ausgleich zu machen. Das ist ja logisch, wenn du eins. Also bis das 0 zu 2 fällt, hast du immer noch die Chance, auf den Punkt zu gehen, vom Ergebnis her. Und da tust du gar nichts. Und tust es erst, wenn du 2-0 hinten liegst. Habe ich
Genau.
auch nicht verstanden.
Null.
Habe ich auch nicht verstanden, da irgendwie also warum da nicht versucht wurde, irgendwie eine Änderung herbeizuführen. Aber da sind wir wieder beim Thema Systemfrage. Es ist eben offenbar so, es gibt eine Idee und die wird, auch wenn es über bis zur 88. Minute, wenn man mal wohlwollend ist, sagen wir mal 13 Minuten nach der zweiten Halbzeit, dann sind wir bei 75. Es hat 75 Minuten nicht funktioniert. Warum soll ich denn das dann in den letzten Minuten noch ändern?
Ja, eben,
Also,
genau.
ja,
Ja.
also
Ja.
verstehe ich nicht.
Ja, also
Verstehe ich
das.
nicht. Warum in so einem Spiel, also warum du in so einem Spiel, wie du schon sagst, wo ich halt auch, du hast ein Heimspiel, das Stadion ist fast voll. Ja, es mag sein, dass es zu Beginn des Spiels Pfiffe gab, die in meinen Augen aber, ja, kommen wir gleich drauf.
Kommen wir gleich drauf, genau.
Und trotzdem wirst du spielst eine grottenschlechte erste Halbzeit. Du kommst raus, trotzdem wirst du vom Stadion weiter unterstützt. Es ist ja nicht so, dass dann die Unterstützung eingestellt wurde. Nee, das Stadion unterstützt dich weiter. Du kommst raus, erarbeitest dir ein, zwei gute Möglichkeiten und hörst dann plötzlicherweise wieder auf. Und spielst und machst dann wieder Schiebchen, Schiebchen, 5, 5, 6. So. Und trotzdem unterstütze ich dieses Stadion weiter. Und du schaffst und bringst aber nichts Zwingendes mehr auf den Rasen. Und dann kommt eben dazu, und das ist eben die Frage, also du hast ja so ein bisschen so gesagt, du fragst dich, warum das die Mannschaft nicht tut. Ich frage mich dann aber auch, warum von der Bank auch kein Initial kommt, irgendwas zu ändern. Das ist halt auch so. Also
Ja.
warum soll dann auf dem Platz das passieren, wenn von der Bank halt auch nichts kommt?
Ja, das stimmt. Ja. Naja, es sind halt einfach wirklich wahnsinnig viele, also einfach wahnsinnig viele Alarmzeichen für mich so, ne? Die sich da so auftun. Und dann, also ein Alarmzeichen ist eine, aus meiner Sicht, das ist jetzt, wie gesagt, also ich kann das nur von außen beurteilen, wie alle anderen auch, eine offensichtlich ziemliche Ratlosigkeit des Trainers oder des Trainergespanns oder wer auch immer dann da entscheidet, quasi im Spiel Dinge zu verändern oder so, keine Ahnung, also oder da keine Idee zu haben. Aber dann eben auch innerhalb der Mannschaft, also da kann mir keiner erzählen, dass das alles so tutti ist und super duper und tralala, weil ja offensichtlich, also es werden ja jetzt inzwischen schon medial, ja, und so Risse offensichtlich. Und ich glaube, also das glaube ich schon, bis das passiert, muss schon eine Menge auch intern schon gären, dass das dann halt so in die Öffentlichkeit geht. Und damit meine ich die Ansage von Schuler, das müssen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen sozusagen filetieren. Dann die klare Ansage von Artig, ne, der da schon noch mit seinen Mitspielern dolle hart ins Gericht geht. Also es waren schon deutliche Kritik auch
Aber das
so.
ist genau das, und da muss ich sagen, und da möchte ich auch gleich,
Ja,
das
mach
möchte
mal.
ich, also super, finde ich gut, dass Barış das so deutlich anspricht. Ich habe auch das Gefühl, ich kann mich da auch täuschen, weil vielleicht sind die anderen Spieler einfach auch introvertierter. Bei Barış wissen wir ja, dass er auch sehr emotional ist. Aber ich habe den Eindruck, dass diese Situation, die wir da gerade haben, dass die so wirklich auch emotional, da ist Barış einer der wenigen, die das wirklich anfasst. Ich habe bei ihm wirklich das Gefühl, dass das ärgert den richtig, das nervt den gerade richtig und er zeigt es auch. Und er hat das in dem Interview, finde ich, er hat das super angesprochen, hat die Dinge auch klar benannt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also das erwarte ich auch von einem Führungsspieler, dass er genau so agiert. Und ich find es gut, dass er das gemacht hat. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
Ja, alles das, was du sagst, bin ich zu 1000% bei dir, und das bringt uns dann auch gleich zu Luka Schuler. Und also, boah, nee, also zu den Aussagen, die er getätigt hat, ich möchte das jetzt nicht wert, also nicht sozusagen nochmal verbal werden, was für mich auch sozusagen auf diese Problematik einzahlt. Also wenn Barış jetzt gesagt hätte, okay, ich fand es scheiße, dass die Leute nach 5 Minuten gepfiffen haben und so weiter, hätte ich das anders gehört, als wenn ein Luka Schuler das erzählt. So, ich sag dir auch warum. Genau aus dem Grund, den du gerade sagtest. Ich glaube das auch, dass Barış da wirklich emotional total angefressen ist, dass der Sachen einfach wirklich besser machen will, dass der auch sieht, dass Sachen nicht funktionieren. Das hat er ja auch so deutlich irgendwie angesprochen. Und der ist also schon meiner Meinung nach einer der Spieler, den du zumindest nicht vorwerfen kannst, nicht immer alles zu probieren, und der auch die Qualität nachgewiesen hat. Das ist wichtig für mich. Nachgewiesen hat, auch auf dem Niveau, da auch was reißen zu können in der Liga. Ein Luka Schuler hat das nicht getan bisher, für mich. Also ich bleibe dabei, für mich ist Luka Schuler nach wie vor den Nachweis schuldig geblieben, dass der in der zweiten Liga mehr sein kann als ein Mittelstürmer-Karikatur. So, das Problem ist aber, und da kommen wir jetzt zu den Aussagen, und ihr merkt, ich werde auch schon wieder übelst emotional. So, das Problem ist doch, da äußert sich ein Spieler, der seit Monaten der seit Monaten, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, aber durch Nichtleistung besticht, von mir aus. Keine Ahnung, ja, so. Und es äußert sich auch ein Spieler, da musste man darauf achten, das ist ganz interessant. Ich glaube, der will Führungsspieler sein. Weil der vorm Spiel im Kreis, jetzt gegen Hannover, glaube ich, der Erste war, der was gesagt hat, gegen Karlsruhe die Nummer mit dem Kreis und was er da erzählt hat, hatten wir schon und so. Ich glaube, in Luka Schulers Welt ist Luka Schuler ein Führungsspieler, der irgendwie der Meinung ist, jetzt auch das Standing zu haben, auch solche Sachen mal zu sagen. Jetzt mal nur sozusagen erstmal auf der Ebene, auf die inhaltliche Ebene können wir dann gleich noch kommen. Deswegen, also auch deswegen hat mich das so aufgeregt, so, was er da erzählt. Ja, und dann ist ja das, was er da sagt, inhaltlich nicht ganz falsch. Das muss man schon auch noch mal ihm lassen. Also er hat ja schon recht damit, dass er
Es
sagt,
passt aber nicht zur Frage, die gestellt
das
wurde.
kommt, das ist das, das, eine der 20.000 anderen Sachen, hast du aber recht. So, ne? Also es ist ja inhaltlich nicht falsch zu sagen, dieser Fußball hat uns in die zweite Liga gebracht. Das stimmt, da hat er recht. Was aber auch stimmt, ist, dass diese Art Fußball zu spielen, die erste FC Magdeburg Spielbetriebs GmbH gerade an den Rand des Abstiegs in die dritte Liga bringt. So. Was er nicht sagt, ist, ihr habt seit 9 fucking Halbzeiten kein Tor erzielt. In diesen 9 Halbzeiten, ich habe es jetzt nicht nochmal gecheckt, bin mir aber sehr sicher, dass Luka Schuler in allen 9 Halbzeiten auf dem Platz stand. So. Ja. Ja, du kassierst irgendwie in 3 Spielen 11 Gegentore. Ja, das ist die Realität. Also das ist das, wo wir uns gerade befinden. Und dann so einen Scheiß zu erzählen, also entschuldige bitte.
Scheiße.
Alter! So, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass er da halt ein paar Menschen ordentlich durchbeleidigt hat. Was er einfach nicht bringen kann. Ja, also ich mache jetzt erstmal einen Punkt, um mich wieder ein bisschen zu beruhigen und vernünftig zu sprechen, und werf den Ball zu dir. Aber das ist jetzt erstmal so mein erstes Ding, was mich an dieser Schulernummer so angefasst hat. So, und dann kommen noch ein paar andere Sachen, aber ja.
Ja, ich dachte mir halt auch, wo ich das gehört habe, dachte ich mir halt auch, also erstmal war ja die Frage, ob es offensichtlich keinen Plan B gibt.
Nee, die Frage war, gibt's denn, wie ist denn der Plan B? So ungefähr war das.
Oder wie ist denn der Plan B? Genau, das war ja die Ausgangsfrage.
Genau.
So, und dann dort anzufangen mit, warum die hier nach 5 Minuten pfeifen, dann sollen die sich ein anderes Stadion suchen, ist, also, in der Schule würde drunter stehen, Thema verfehlt, 6 Sätzen.
Richtig,
Ja,
richtig,
also
genau.
von daher frage ich mich allen Ernstes, was diese Aussage dann auf diese Frage erstmal sollte. Das ist erstmal das Erste. Das Zweite ist, ich hatte nach dem Spiel mit 2 Leuten telefoniert, die auch ge gepfiffen haben nach 10 Minuten. Die haben mir das auch erzählt. Ich weiß bei den beiden, dass die seit Mitte der 90er zum FCM gehen. Das heißt, die gehen länger zum FCM als unser neuer Führungsspieler auf der Welt ist. Und denen vorzuwerfen, sie sollen sich doch bitte neue Stadion suchen.
Da muss ich direkt lachen.
Nur weil man, und jetzt komme ich ja zu dem Punkt, warum hat man denn gepfiffen? Man hat doch nicht gepfiffen, um die Mannschaft einfach auszupfeifen. Man hat gepfiffen, weil man 2 Wochen lang, Entschuldigung, jetzt, dass ich das jetzt so ausdrücke, aber ich krieg's jetzt nicht anders hin, weil man 2 Wochen lang irgendwelche Spieler gesehen haben, die ihre Fresse in der Kamera gehalten haben und jedem erzählt haben, der es nicht hören wollte, dass sie alles toll analysiert haben, dass sie die entsprechenden Lehren gezogen haben und dass sie mit den richtigen Ansätzen ins nächste Spiel gehen werden. Dann siehst du ein Spiel, 10 Minuten, du siehst 10 Minuten das Spiel gegen Karlsruhe, gegen Hannover und weißt, die machen genau den gleichen Mist wie gegen Karlsruhe. Die hören da auf, wo in der 95. Minute nach Schlusspfiff gegen Karlsruhe Schluss war. Da machen sie weiter. Und dann kommen dir in den Sinn, ja, wir sind zurückgekehrt zu den Basics. Nach dem Testspiel gegen Union ist man zurückgekehrt zu den Basics.
Haben uns viele Chancen erarbeitet.
Wir haben uns viele Chancen erarbeitet im Testspiel gegen Union, die mit 5 fehlenden Stammspielern in der zweiten Mannschaft und in der zweiten Halbzeit mit einigen Jugendspielern gespielt haben. Und wir werden vieles besser machen und wir haben die richtigen Lehren gezogen. Und dann denkst du dir so, und dann siehst du das Spiel und denkst dir so, Digga.
Ja, genau.
Wo sind diese Lehren? Oder meint ihr Lehren mit Doppel-E? Ich weiß es nicht. Ja? So, und dass dann die Leute pfeifen, ich finde es auch nicht gut. Ich bin auch kein Freund davon zu sagen, ich fange jetzt nach 10 Minuten an, in einem Spiel zu pfeifen. Macht es gerne zur Halbzeit oder nach dem Spiel. Ich halte das für während des Spiels, bin ich da auch kein Freund von. Ich muss dir aber ehrlich sagen, ich kann es verstehen.
Absolut,
ich finde es nicht gut. Ich kann es aber nachvollziehen.
Ja.
Diese ganzen Aussagen, hätte man einfach mal sich hingestellt und hätte gesagt, wir werden die 2 Wochen arbeiten, Punkt. Einfach mal, wie heißt es so schön, einfach mal die Fresse halten,
genau.
2 Wochen lang hart arbeiten und dann am Samstag und dann am Sonntag auf den Rasen gehen und spielen. Aber diese ganzen Aussagen und dann diese 10 Minuten, ja, da kommt man sich doch verarscht vor. Und da kann ich jeden verstehen, der dann sagt, jetzt pfeife ich. Ich finde es nicht gut, ich bleibe dabei, aber ich kann es nachvollziehen.
Wir wollen
dann es musst du dir Und dann musst du dir, und das ist jetzt so das, so, und dann hast du Leute, wie gesagt, die schon länger zum FCM gehen, als dieser Typ alt ist. Und dann musst du dir von so einem Jüngelchen, Entschuldigung, aber ich sagen lassen, ja, sucht euch mal ein anderes Stadion. Alter,
naja.
Sag mal, geht's noch abgehobener?
Naja, vor allem, ja, abgehoben trifft es ganz gut. Ich will noch mal kurz Herrn Nollenberger zitieren, weil es da eine Bildtafel gab. Das fand ich dann an der Stelle vor dem Spiel auch maximal unklug, also Stichwort Fresse halten. Stimme zum Spiel gibt es halt ein Statement von Alexander Nollenberger, der dann sagt, wir wollen es gemeinsam als Team besser machen und nach so einer Niederlage eine Reaktion zeigen. Jeder von uns weiß, um was es geht. Ja, well.
Hat man nach den 10 Minuten, wo dann die Pfiffe kamen, absolut nicht gesehen.
Naja, jetzt nochmal zu der Schulernummer. Mich hat das lange, lange beschäftigt das immer noch. Und ich, also weißt du, wie das für mich auch klingt, das, was der da sagt? Das klingt für mich sektenhaft, fast schon. Tatsächlich. Nee, pass auf. Das klingt, nee, also, ja, also komm, machen wir uns, also jetzt mal ganz im Ernst, ja, jetzt mal unter uns Gebetsschwestern. Mit dieser Aussage hat sich doch unser Mittelstürmer vom Dienst, von der real existierenden Realität, so wie sie sich gerade darstellt, irgendwie verabschiedet. So, also ich kann doch nicht, ich habe das vorhin schon mal gesagt, ich wiederhole das nochmal. Du kannst mir doch nicht erzählen, der kann sich doch nicht hinstellen und kann ernsthaft erzählen, nach 9 Halbzeiten ohne Tor und 750 Gegentoren in 12 Spielen, dass alles geil ist, das geht ja noch weiter, dass er sagte, wir haben eine extrem gute Mannschaft, tralala, bla, blub, tralala, bums. Das klingt für mich wie unreflektiertes Nachplappern irgendeines Mantras von irgendeinem Guru, so, wo du gar nicht drüber nachdenkst und was sozusagen deine Welt so konstituiert, dass du gar nichts anderes mehr denken kannst. So, also diese Überzeugung gibt es da scheinbar. Das ist wahrscheinlich auch in bestimmten Situationen hilfreich und hat eine Funktion oder so. Führt aber hier, und das meinte ich vorhin auch mit, ich weiß nicht so genau, wie das in der Mannschaft jetzt auch ankommt und ist und so mit den verschiedenen Statements, führt zu einer ganz, ganz komischen, ganz, ganz komischen Gemengelage. Ich glaube nämlich, das ist jetzt totale Küchenpsychologie, aber ich glaube, es gibt so Spieler wie Luca Schuler, die an dieses System absolut glauben, unumstößlich, ja, so, und sagen, das ist genau unser Ding, das ist so. Und dann gibt es halt Spieler, die das nicht mehr machen. Die halt sagen, Moment mal, irgendwie müsste man vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle mal was anders machen. Die Aussagen von Barış, super gut, passen da genau drauf, weil die nämlich genau der Gegenspieler so sind.
Das genaue Gegenteil von dem, also was Barış da gesagt hat.
So.
Absolut.
Und jetzt ist das, ja. Jetzt kommt aber das Problem, Thomas. Jetzt kommt das Problem. Das Problem ist nämlich, ich glaube, diese Idee von Christian Tietz und ja, das sieht schick aus, wenn es funktioniert, alles cool. Basiert, glaube ich, auf zwei zentralen Säulen. Zentrale Säule 1 ist, dass du die Spieler hast, mit einer entsprechenden Qualität das auch spielen zu können. Das maße ich mir jetzt mal nicht an, das irgendwie zu beurteilen, weil es auch schon Spiele gegeben hat, wo die Mannschaft das ja sehr, sehr gut gemacht hat.
Sehr gut gemacht hat, ja.
So, das ist so die eine Sache. Und das ist auch das kleine Fünkchen Hoffnung, was ich eigentlich noch habe, weil wir wissen, dass die Mannschaft das besser kann. So, die andere Sache ist aber, und da bin ich auch fest von überzeugt, du kannst es nur so machen im Kollektiv, wenn alle 100% davon überzeugt sind, dass das der richtige Weg ist. So, und wenn das nicht mehr der Fall ist, weil vielleicht da der eine oder andere, du weißt ja, wie das in anderen Kontexten im privaten Bereich ist, wenn du irgendwo so einen kleinen Zweifel, Saatkorn irgendwie schon hast, dann fängst du an, darüber nachzudenken, dann beschäftigt dich das, dann reflektierst du Dinge anders, dann siehst du Sachen, bewertest du Situationen vielleicht anders und so weiter, und dann gehen halt die Probleme los, wo man moderieren muss. Und wenn man dann aber einen Trainer hat, der sagt, ja, das ist schon alles richtig so, wir machen das so und nicht anders, weil wir können es und wollen es nicht anders, wird es, glaube ich, auch innerhalb von so einer Mannschaft, wie gesagt, Küchenpsychologie gleich vorbei, auch echt schwierig. Und dann kommen solche Leistungen dabei raus, wenn da nicht alle irgendwo am gleichen Strang ziehen. Das ist so das, was ich da nochmal so ein bisschen rausgehört habe. So.
Ja, und die Frage ist ja auch, und weil du sagst, wir haben ja auch Spiele schon gewonnen, also ich hoffe natürlich auch, dass wir dazu zurückkehren, dass wir zumindest noch zwei Spiele gewinnen und noch einen Punkt holen, dann bist du bei 38 Punkte, das sollte reichen.
Ja.
Ich sehe aber auch, und das ist ja die Entwicklung, oder das ist ja der Trend, den wir gerade haben, ich sehe aber auch, dass wir jetzt gegen vier Mannschaften gespielt haben, wenn man jetzt mal diesen torlosen März nimmt. Ja, wir haben gegen Paderborn gespielt, wir haben gegen Nürnberg gespielt, gegen Karlsruhe und jetzt gegen Hannover. Das Interessante bei allen vier Mannschaften ist, das sind alles Trainer, mit verschiedenen Ansätzen ihrer Spielweise. Das ist ein Lukas Kwasniok, dann der Leite, Eichner und bei Nürnberg Christian Fjell. So, die haben ja alle vier eine grundlegend andere Idee. Mhm. Also die unterscheiden sich ja alle vier von ihrer grundlegenden Idee, Fußball spielen zu lassen.
Mhm.
Das Spannende ist aber, dass alle vier einen ähnlichen Ansatz gegen uns gewählt haben. Mhm. Völlig unabhängig von ihrer eigenen Spielidee.
Mhm.
Und das ist das, was mir ein bisschen Angst macht. Vor diesen, ich sage auch, ich habe die Hoffnung, weil wir eben noch diese direkten Duelle gegen Rostock, gegen Kassel, gegen Osnabrück haben, das ist auch das, wo ich sage, das ist meine Hoffnung, dass wir diese Spiele entsprechend ziehen, beziehungsweise auch nicht verlieren werden. Das ist meine Hoffnung auf diese drei Spiele. Auf die anderen Spiele habe ich da erstmal keine große Hoffnung. Ich habe aber die Sorge, dass wenn jetzt schon die vier Trainer, die wir zuletzt als Gegner hatten, alle von ihrer eigenen Idee so ein bisschen abweichen, um weil sie sagen, wir wissen genau, wie wir den ersten FC Magdeburg bespielen müssen, damit wir ihnen richtig wehtun, habe ich die ganz große Befürchtung, dass die kommenden Trainer das auch tun werden.
Ja, die sind ja alle nicht doof.
Dass sie so ein bisschen von ihrer eigenen Idee abweichen. Und man muss ja leider Gottes sagen, so hart das klingt, das Spiel in Karlsruhe, das kannst du als gegnerischer Trainer jetzt komplett als Blaupause nehmen. Weil du hast bei uns keinerlei Veränderungen im personellen Bereich. Das ist ja auch es spielen ja im Prinzip immer die gleichen. Es wird auf einer Position vielleicht mal gewechselt. Ansonsten ist für den gegnerischen Trainer keinerlei Überraschungsmoment da.
Mhm.
Gut, es sei denn, Jean Igonet spielt Rechtsverteidiger, aber das ist eher eine positive Überraschung für dich als gegnerischer Trainer als eine negative Überraschung.
Mhm.
Und das ist ja auch was. Also ich habe Sorge, dass jetzt dieses Karlsruhe-Spiel wirklich als Blaupause hergenommen wird von allen Trainern, zu sehen, hier, erste Pressinglinie, komplett draufgehen, weil die wollen hinten rausspielen, immer. Da wird nicht geschlagen, weil es ist ja Ansage, dass nicht geschlagen werden darf. Und das ist meine Sorge jetzt, dass die Spieler, dass die Trainer zukünftig alle so agieren werden.
Die Sorge ist nicht unberechtigt, führt aber natürlich automatisch zur Frage, was heißt das denn dann jetzt? So, weil, also ist ja auch schon an einigen Stellen so ein bisschen angesprochen worden, du hast jetzt noch 7 Spiele. So, von den 7 Spielen solltest du 2 gewinnen. Die Chancen dafür steigen jetzt aktuell nicht gerade. Du hast irgendwie, weiß ich nicht, was heißt das jetzt? Wo, ja, genau.
Urvertrauen.
Urvertrauen, okay, ja.
Hand auflegen, Urvertrauen.
Das ist übrigens das nächste Ding, Stichwort Wechsel und Kader und sonst irgendwas. Du kriegst In Karlsruhe 0-7 auf die Mappe. So, du kriegst gegen Hannover 0-3 auf die Mappe. Gegen Hannover wechselst du dann zweimal. Jetzt frage ich dich, wie fühlt sich eigentlich ein Amara Kondé? So? Wie fühlt sich hier beliebigen Namen einfügen auf den Positionen 15 bis, wie viele Leute haben wir im Kader? 32? Die nie spielen? So? Das kommt ja noch dazu, zu dieser Situation, die du jetzt hast. Das heißt, du hast mit hundertprozentiger Sicherheit auch unzufriedene Spieler, die jetzt irgendwie aufmucken und so. Also ganz, 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 ganz beschissene Gemengelage. Du hast einen Kader, der auf diesen Anführungsstriche unten, Tiz-Fußball, Anführungsstriche oben, halt zugeschnitten ist. Im Übrigen, und da kommt mir bei der ganzen Debatte hier auch ein kleines bisschen zu kurz, auch bei uns, kann man da auch nochmal an Ottmar Schork schon auch nochmal angucken und sich fragen, waren das die richtigen Verpflichtungen? So, also ist das die, also haben wir die Qualität, mit der Trainer da arbeiten soll oder nicht? So, also so, und also wo ist jetzt die Stellschraube? Wo ist jetzt sozusagen, keine Ahnung, der Schalter, den man finden kann, den man umlegen kann, was geht jetzt sozusagen in dieser Situation?
Wie viele Spieler haben wir im Winter geholt?
Wie viele Spieler haben wir denn im Winter geholt? Kuhinja fällt mir ein, Tobi Müller fällt mir ein. Das war's, oder?
Teixeira
haben wir noch geholt, genau.
Genau, also drei.
Aus Versehen, ja, weil da jemand auf den Anbot, genau.
Von denen spielen regelmäßig wie viele?
Na, Müller spielt regelmäßig, also einer.
Ja, genau. Und da stelle ich mir dann auch die Frage nach Konkurrenzkampf.
Ja, genau.
Ist halt, ja, also ist denn überhaupt ein Konkurrenzkampf da? Also ist denn für die Spieler, die immer spielen, kommt denn da auch Druck von hinten? Ist eine gewisse Konkurrenz da auf meiner Position? Oder weiß ich, dass ich immer spiele?
Ja.
Ja, genau. Also, und auf vielen Positionen weißt du bei uns, dass du immer spielst. Weil, man kann ja mal die Position durchgehen, Linksverteidiger, Leon Belbel, so und dann war es das auf der Position. Innenverteidiger, also gelernt, ja, die das nicht umfunktioniert, auch Leon Belbel ist ja kein gelernter Linksverteidiger, das hat ja damals Stefan Krämer angeregt, aus ihm einen linken Verteidiger zu machen. Dann Innenverteidigung hast du Müller, Heber als gesetzt, dann als Option dahinter Hoti, Lawrence ist raus, mehr Urvertrauen als bei einem 0-4 reingeschmissen zu werden, in deiner Situation kannst du ja gar nicht bekommen.
Richtig, ja, genau.
Das heißt, wo ist da auch ein gewisser Konkurrenzkampf für die Spieler, die Sturm genau das gleiche, Lukas Schuler spielt immer, wird in den letzten Spielen weder in Karlsruhe noch jetzt auch gegen Hannover spielt durch. Die Leistung kann man diskutieren, aber er spielt halt durch. Also das heißt, auch da ist keinerlei Konkurrenz da auf der Position. Wie gesagt, du hast Teixeira geholt im Winter. Ja, seine Einsatzzeiten kannst du, glaube ich, zurzeit immer noch an einer Hand abzählen, was die Minuten angeht. Oder sagen wir mal an zwei Händen. Da war mir das Urvertrauen im Sommer in zwei Stürmer, die nicht jetzt dafür bekannt sind, dass jeder 34 Spiele macht pro Saison, auch seitdem sie bei uns sind, das war zu dünn. Und im Winter hat man da nicht nachgelegt. Die Gründe kann man jetzt erörtern. Klar, kann man sich wieder darauf zurückziehen, dass man sagt, ja, wenig Geld, bla bla bla. Klar, kann man machen. Ich bin der Meinung, vielleicht fischen wir auch in den falschen Teichen. Und gucken eben nicht in Ligen, wo man vielleicht auch gute Stürmer findet. Und so weiter und so weiter. Und diese Gemengelage hast du jetzt. Du hast jetzt, wie du schon gesagt hast, du hast einen Kader, wo du als Spieler Nummer 17 weißt, ja, wenn ich Glück habe, komme ich in zwei Spielen mal auf 10 Minuten Einsatzzeit. Ja, und das funktioniert immer dann so lange, wenn's läuft.
Genau.
Dann kannst du sowas immer kaschieren.
Ja, und du kannst ja auch die anderen Positionen, also ich würde gerne die Positionen, das fand ich schon gut, die halt echt nochmal durchgehen, ne? Also jetzt Offensive hat's schon, aber auch in der Offensive muss man ja sagen, ja, Lukas Schuler, gut, haben wir alles zu gesagt, mehrfach. Lukas Stanios hätte vielleicht gespielt, da war wohl eine Verletzung, hat da wohl seinen Einsatz verhindert, der war ja auch gar nicht im Kader. Dann hast du halt mit Brian Teixeira jemanden geholt, okay, war jetzt auch ein bisschen verletzt, so schwierig. Emil Kuhinja irgendwo aus irgendeiner Liga, keine Ahnung. Xavier Amici ist aktuell verletzt, hatte seine Momente, ist jetzt aber aktuell auch raus. Elan Khoury muss alles spielen außer Torwart. Jason Shaker ist komplett außer Form.
Unser Taschenmesser.
Genau, Jason Shaker ist komplett außer Form. Stefan Korsch ist hier geführt, wird aber keine Minuten in der zweiten Liga sehen. Nollenberger existiert halt. Darf
auch alles spielen, außer die Position, die er vorher gespielt hat, also genau. Bevor er zu uns kam.
Genau, dann hast du Tatsu, der seine Rolle, seine klar definierte Rolle halt hat und die auch, also da auch immer Minuten kriegt und du hast halt Barisch. So. Genau, also sprich nochmal für das, was du gesagt hast, da sind die Positionen eigentlich vergeben, ja. Und im Mittelfeld ist es ja ähnlich. Also du hast halt Gnaka, El Fadli, Hugoné, da kannst du halt einen von den dreien immer mal irgendwie, also ne, zwei spielen, einer nicht. Und dann hast du halt im zentralen Mittelfeld noch Kondé, Krempicki und Jona Fabisch. So, Jona Fabisch ist, weiß ich nicht, so weit weg von der ersten Mannschaft wie die Erde vom Mond. Conor Krempicki, wissen wir auch, wenn er fit ist, spielt er in der Regel, ist jetzt schon länger verletzt, ist natürlich auch scheiße, so, dass du da halt eine Option weniger hast. So, aber ansonsten ist da auch nicht viel, wo du halt mal verändern kannst, ja. Und in der Defensive rechts hatten wir noch, glaube ich, nicht, da spielt immer Herbert Bockhorn, so, weil die Alternativen lauten Eldin Djokovic und Tarek Cahit. So. Genau. Mhm.
So, und genau, da. Und dann, so, und da hast du ja auch irgendwo nicht wirklich Konkurrenzkampf.
Ja,
und das kommt ja dann auch noch dazu. Und das sorgt natürlich. Da braucht mir auch keiner erzählen, dass das nicht so ist. Wenn du weißt, dass du einen Stammplatz hast, das macht das.
Ja.
Wenn du weißt, dass du im Training nicht immer 100% geben musst, weil du spielst ja am Wochenende sowieso, das bewirkt schon ein bisschen was. Das ist jetzt hat jetzt keinen großen Einfluss, um Himmels Willen, aber ein bisschen was macht das schon mit einem. Wenn du weißt, du spielst immer, dann ich will nicht sagen, du lässt nach, aber das sorgt für eine gewisse Zufriedenheit ein Stück weit.
Ja, und das ist so ein bisschen auch das, also das ja, ist auch so ein bisschen, was die Mannschaft ja auch in Phasen auch vermittelt, auch sozusagen so eine Selbstgefälligkeit halt eben mit dieser Spielweise so, also sich da nicht stressen lassen, so ein bisschen so sein Ding machen. Es gibt, ist mir jetzt Rille, wie uns andere sehen, aber es gibt da schon durchaus auch Stimmen, die dann sagen halt, naja, wenn Magdeburg absteigt, freut mich das, weil die treten mit so einer Arroganz auf, das geht eigentlich nicht. So, und
Aber das habe ich in einigen Spielen, habe ich diesen Eindruck auch geteilt, leider Gottes.
Ja, genau.
Dass es schon teilweise auch arrogant wirkte. Ja.
Ja. Naja, und dann kommen da halt so ein paar Sachen.
Aber das ist ja das Nächste. Das ist ja das Nächste. Also, ich komme mir ja inzwischen von den gegnerischen Trainern auch ein Stück weit verarscht vor. Und mich würde das so ärgern, wenn ich solche Aussagen bekomme, nach einem 0-7 in Karlsruhe. Ja, der FC Magdeburg spielt ja einen tollen Offensivfußball. Das sagt mir ein Trainer gerade, der mich gerade 7-0 vom Rasen gefetzt hat.
Ja.
Oder dessen Mannschaft.
Ja.
Und dann sagt er in der Pressekonferenz, ja, wir wissen ja, dass der FC Magdeburg einen guten offensiven Fußball spielen kann. Alter, ich würde mir so verarscht vorkommen.
Ja.
Ich komme mir verarscht vor. Als Fan, wenn ich das höre, komme ich mir komplett verarscht vor.
Naja, und vor allem, also
dieses, du gewinnst, du schlägst uns deutlich und dann wirst du noch gelobt. Das ist
naja.
für mich ist das pure Verarsche.
Naja, und dann hast du halt unseren Erling Haaland für Arme, der das dann so versteht wie, ah ja, okay, die anderen Trainer sehen das ja auch, dass wir ganz tollen Fußball spielen.
Ja, so kommt mir das beim einen oder anderen auch vor.
So ist das auch, glaube ich. Die glauben, das ist nicht zu fassen. Das ist doch nicht zu fassen. Also du erlebst mich ratlos. Und ich glaube, das ist von den gegnerischen Trainern einfach unheimlich clever, weil die das, glaube ich, auch checken. So, dass du da quasi so ein Narrativ speisen kannst mit ein paar cleveren Aussagen. Also das ist Wahnsinn. Also ich schlage virtuell permanent hier irgendwie die Hände über den Kopf zusammen und frage mich wirklich, und jetzt kommen wir dann vielleicht auch mal langsam zu Elversberg, was macht denn jetzt eigentlich Mut? So. Also was ist jetzt eigentlich so das Ding, wo man so sagen kann, also ich habe jetzt schon den Anspruch, das ein bisschen konstruktiv zu denken, zu drehen oder zu wenden nochmal. Also was ist jetzt das, was Mut macht, dass wir Punkte sammeln, die dafür ausreichen, dass wir nicht runtergehen in Liga 3?
Der März ist vorbei.
Ja, okay. Das nehme ich.
Der Torlos-März ist vorbei.
Nehme ich. Das heißt also, jetzt kommt
So, also jetzt kommt der Vieltor-April.
Der Amazing April. Okay, alles klar.
Der Amazing April, genau.
Amazing April, hoffen wir es mal. Hast du noch,
nein, also,
bewegt
also,
dich, bewegt,
nein, also,
warte mal ganz kurz, bewegt dich noch was zu Hannover oder wollen wir jetzt langsam ins Elversberg-Segment
nee,
übergleiten?
Nee, wir haben, glaube ich, alles gesagt.
Okay, dann hau raus, wo ich dich gerade unterbrochen habe.
Ja, nee, also wenn man jetzt die letzten Spiele nimmt als Grundlage, tatsächlich sehr wenig. Nee, gar nichts. Also Offensive findet bei uns gerade gar nicht statt. Also wir kommen kaum mal in gewisse Abschlusssituationen, was eben, wie man gegen Hannover gesehen hat, auch der Tatsache geschuldet ist, dass man lieber fällt, als abzuschließen. Da würde ich mir einfach mehr Entschlossenheit wünschen, ein Tor zu schießen und nicht einen Freistoß oder einen Strafschuss zu bekommen. Vielleicht klappt es dann auch wieder mit dem Tore schießen. Ansonsten ist da nicht viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in der Abwehr, man sieht es ja seit 4 Spielen, wenn wir hochgepresst werden, wenn das zentrale Mittelfeld einigermaßen konsequent zugestellt wird, gehen uns die Ideen aus. Ganz im Gegenteil, also dann haben wir nur die Idee, irgendwann dem Gegner den Ball so aufzulegen, dass er nur noch Danke sagen muss. Dann, ja, wie gesagt, offensiv, ja. Also, weiß nicht, also wir hatten ja vor dem Hannover-Spiel, glaube ich, oder mit dem Hannover-Spiel, haben wir, glaube ich, jetzt in den letzten vier Spielen, glaube ich, 12 Mal aufs Tor geschossen.
Ja.
Also so, dass der Torwart eingreifen musste, das ist in 4 Spielen, ist das wirklich, ja, also unterirdisch ist noch untertrieben. Das zeigt halt ein großes Dilemma. Unsere Abwehr ist halt auch, oder ich möchte das jetzt ungern nur an den Abwehrspielern festmachen, auch also unsere gesamte defensive Stabilität ist komplett dahin. Es gibt zurzeit nichts, was mir Hoffnung macht, dass wir Spiele gewinnen. Also nichts, was auf dem Rasen derzeit in den letzten vier Spielen stattgefunden hat. Aber eine Hoffnung, das ist das eine. Eine Hoffnung, die ich habe, ist aber, dass die Ansprache von Barisch, die da jetzt kam, dass das so auch intern von unseren Führungsspielern auch gnadenlos auf den Tisch gehauen wird. Und dass man genau diese Ansichten auch intern ganz klar vertritt und in Meinung auch gegenüber des Trainerteams auch so vertritt und eben auch vielleicht als Führungsspieler anregt, lasst uns doch mal einen etwas anderen Ansatz wählen, als hinten immer versuchen rauszuspielen und immer die Gefahr einzugehen, dort einen Ball zu verlieren. Ich habe kein Problem damit, dass wir hinten rausspielen, um Himmels Willen. Nicht, dass das wieder in den völlig falschen Hals kommt. Es geht mir darum, dass wir hinten rausspielen, wenn es auch für die Spieler sicher ist, um auch nicht wieder einen Fehler zu machen und dann wieder in, ach scheiße, wieder ein Fehlpass gespielt, weißt du? Sondern, dass man wirklich Bälle dann spielt, wenn wirklich fast ausgeschlossen ist oder wenn so gut wie ausgeschlossen ist, dass der Gegner an den Ball kommt. Und nicht dort Harakiri spielt und dem Gegner halt, wie beim 1-0, dann gegen Hannover, dann mit solchen Geschenken dann den Ball auflegt, weil der Gegner genau weiß, okay, wir müssen nur so lange warten, bis ein Fehler kommt. Also das ist meine Hoffnung, die ich habe, dass da eben auch von den Führungsspielern jetzt intern auch klar Tacheles geredet wird und dass man mit dem Spirit, den Barisch da in den Interviews hatte, dass man damit jetzt auch in die nächsten Spiele geht.
Naja, das ist genau. Und dass man es aber, also dass man das, also auch die harsche und deutliche und auch berechtigte Kritik, die er da äußert, dann eben dann doch konstruktiv wendet, sowas kann natürlich auch ein bisschen sprengen. Nämlich dann, wenn du eben, ich sage das jetzt mal so ein bisschen sehr holzschnittartig, wenn du so zwei Gruppen hast, nämlich die eine, wie gesagt, die so sozusagen die Fraktion der Jünger, ne, die so sagt halt hier, das ist hier das heilige System und das ist immer geil und wir sind eine exzellente Mannschaft, alles cool, was willst du? So. Und die andere Fraktion, die sagt ja, Moment mal, können wir nicht mal irgendwie über ein paar Sachen reden? So. Und dann ist eben echt so ein bisschen die Frage, wie das halt ausgeht. Bin ich sehr, sehr gespannt, aber das musst du jetzt tatsächlich auch innerhalb der Mannschaft, musst du das positiv drehen und musst sagen, so, lass uns mal gucken, ob Barisch da halt einen Punkt hat. Vielleicht haben wir auch beide einen Punkt, so, weißt du, also beide Lager und so, und dann trifft man sich irgendwo und sagt halt, okay, jetzt gehen wir so und so vorwärts, aber das muss tatsächlich passieren und dazu gehört, bin ich völlig bei dir, auch ein Trainer, der dann sagt, okay, Leute, habe ich verstanden, wir versuchen mal, ne, und der jetzt nicht sagt, nee, hier, nur mein System. Genau, denn auch mit schönem Fußball ist man auch mal mit dem HSV aus der ersten Liga abgestiegen, aber das ist jetzt vielleicht ein fieser Quervergleich, keine Ahnung. Wurst. Wir sind
Ballbesitz aber, schießt keine Tore.
Katsching. Wir sind uns aber schon beide auch einig, dass wir schon, also schon auch erwarten, dass Christian Tietz auf jeden Fall auch im nächsten Spiel noch der Trainer des ersten FC Magdeburg ist, ja. Also da wird sich jetzt, da wird jetzt nichts passieren. Ne?
So. Nein, nein. Urvertrauen, Urvertrauen.
Gut, okay, genau. Fein. Dann kommen wir jetzt doch mal zu Elversberg, zumindest ja, zumindest noch mal ein bisschen hier in unserem in unserer kleinen, feinen Familienshow. Ein bisschen Dampf ist jetzt schon abgelassen, so alles cool.
Feine Familienshow.
Genau, so. Also, Elversberg ist die nächste Aufgabe. Das wird auch wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Wie gesagt, ist das siebtletzte Spiel der Saison. Und da ist es halt so, gegen Elversberg haben wir erst einmal gespielt, haben einmal auch verloren. Das war am 11. Spieltag, eine 1:2 Heimniederlage. Da lagen wir zur Halbzeit schon 0:2 hinten, genau. Und Krempicki hat dann in der 70. Minute noch den Anschluss herstellen können. Naja, und in Elversberg brennt auch so ein kleines bisschen das Bäumchen. Die haben in 27 Spielen 10 Siege, 5 Unentschieden und 12 Niederlagen bisher eingefahren, sind auf dem 11. Tabellenplatz mit 35 Punkten. 4 Punkte vor dem Club, also schon noch komfortabel, aber zuletzt eben auch 4 Niederlagen, jeweils ohne eigenes Tor aus den letzten 5 Spielen. Und zwar verloren beim HSV, gegen Wiesbaden, gegen Kiel und in Braunschweig. Und da halt 0:5, das war die letzte Partie. Gab aber auch einen Sieg in Fürth, ein 4:1. Naja, und ich meine, Elversberg kann, die haben wie viel, 35 Punkte, mit einem Dreier gegen uns sind die eigentlich safe drin und haben ihre eigene kleine Krise. Was wird denn, also was geht denn da und was weißt du eigentlich über Elversberg? Ich bin natürlich wieder maximal informiert, indem ich
grundsätzlich,
die Konferenz gesehen habe.
Aber ich habe das Spiel gegen Braunschweig gesehen.
Ah, okay, cool.
Dann erzähl mal. Also das lief halt bei mir so ein bisschen und wir dürfen nicht den Fehler machen, uns von diesem Ergebnis blenden zu lassen. Braunschweig hat 5-0 gewonnen, ja. So blöd das jetzt klingt, bis zum 3-0 war Elversberg die bessere Mannschaft.
Okay, das musst du mir erklären.
Braunschweig war einfach brutal effizient in dem Spiel. Mhm. Die haben die ersten 3 Tore, waren alles Tore nach Standards, also der 3-0 war nachher ein Elfmeter. Die ersten 2 Tore nach Standardsituationen, das Spiel im Griff hatte in meinen Augen eher Elversberg. Mhm. Gut, Braunschweig konnte sich natürlich dann aufgrund der Führung auch ein bisschen zurückziehen, mussten dann auch selber nicht viel machen, klar. Aber dieses 5:0 täuscht über dieses Spiel hinweg. Also es ist bei weitem nicht so, dass das ein klares 5-0 war, so wie unser 0:7 da in Karlsruhe. Elversberg hatte auch gute Möglichkeiten, da ein Tor zu erzielen. Da stand dann eben nur ein guter Torwart im Weg oder die eigene Unfähigkeit. Und bis zum 3:0 war, wie gesagt, Elversberg, würde ich sogar sagen, die bessere Mannschaft. Dann nach hinten raus sind sie dann auch eingebrochen, haben dann in der Nachspielzeit noch 2 Tore bekommen. Dann gehst du da mit 0:5 vom Platz. Aber ich glaube, Elversberg kann aus dem Spiel mehr mitnehmen, als wir aus dem Spiel gegen Karlsruhe. Und deswegen würde ich tunlichst vermeiden, sich von diesem 0:5 blenden zu lassen. Das ist dieses 0:5 spiegelt das Spiel in keinster Weise wider. Mhm. Braunschweig hat verdient gewonnen aufgrund ihrer brutalen Effektivität. Ja, das spreche ich Braunschweig auch gar nicht ab. Und Elversberg hat letzten Endes auch verdient verloren, weil eben Braunschweig diese Effektivität hatte. Aber das war kein 0:5. Mhm. Beim besten Willen nicht.
Ja, schön.
Ich habe da schon eine Mannschaft, gesehen, die in Braunschweig schon, ja, ergebnistechnisch untergegangen ist, aber die bei weitem nicht 0:5 unterlegen war.
Was hast du spielerisch gesehen von denen so? Also worauf darf man sich denn da aller Wahrscheinlichkeit nach einstellen?
Du, inzwischen glaube ich ja, dass das, was ich vorhin gesagt habe, inzwischen glaube ich, dass die ihren normalen Spielstil ein Stück weit verlassen werden. Mhm. Und einen Ansatz wählen werden, mit dem sie uns maximal wehtun können wollen. Mhm. Ich glaube, da ist egal, was Elversberg in den Spielen vorher selber spielt. Ich glaube schon, dass auch ein Horst Steffen ein Trainer ist, der gewisse Anpassungen treffen wird in dem Spiel und so ein bisschen von seiner eigenen Idee abweichen wird, um eben unsere Idee so gut wie möglich zu neutralisieren. Mhm. Also von daher, Elversberg ist auch eher eine Mannschaft, die sich so ein Stück weit die Fußball spielen will. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass das gegen uns ein anderes Spiel sein wird als von Elversberg, als zum Beispiel in Braunschweig. Bin ich schon überzeugt.
Nun, und das Schweizer Taschenmesser steht nicht zur Verfügung. Mo El-Hankouri hat nämlich eine Gelbsperre, die er absitzen darf.
Echt? Ach du Scheiße, okay.
Ja, richtig.
Dafür, das ist nicht gut.
Naja, dafür kommt aber Leon Belbe zurück. Und was ist eigentlich mit Bockhorn im letzten Spiel gewesen?
Ich habe keine Ahnung.
der war ja komplett, also saß die ganze, das ganze, also war, ich habe gerade jetzt gerade nochmal geschaut, er war im Kader, saß aber halt 90 Minuten auf der Bank. Gut, dann ist, so. Das, dann ist das so.
Ja, ne, ich sag mal, die gelernten Innenverteidiger Übernee und Neuenberger haben es ja gut gemacht.
Genau, na gut, dann lass mal gucken.
Die gelernten Rechtsverteidiger, nicht Innenverteidiger, Entschuldigung, die gelernten Rechtsverteidiger haben es ja gut gemacht. Also wir haben ja, wie gesagt, zu Karlsruhe haben wir uns ja gesteigert, 4 Gegentore weniger, also von daher war es ja gut.
Ja. Genau, dann lass mal gucken, wie wir spielen. Also, Belbel ist zurück, also spielt der Linksverteidiger. Dann wird auf jeden Fall wieder Kollege Heber und Kollege Müller spielen und wahrscheinlich Bockhorn rechts, ne? So. Also, ist ja eigentlich bei Tietz relativ einfach. Also ich erwarte jetzt nicht, also keine riesengroßen Veränderungen. Der wird keine 5 Wechsel auf der Position, auf den Positionen entsprechend vornehmen, glaube ich nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Vielleicht sehen wir Ito noch als Rechtsverteidiger, aber ansonsten kann ich mir auch nichts vorstellen.
Na, also Ito muss Innenverteidiger.
Keine große Änderung.
Na, Ito hat ja Gardemaß, der muss ja mit dem, der muss Innenverteidiger spielen. So, also, jetzt mal ehrlich hier, Reimann, Belbel, Heber, Müller, Bockhorn, gehst du mit oder hast du einen anderen Namen für unsere stabile Defensive?
Ich überlege gerade, wir hatten noch nicht hinten rechts gespielt.
Bitte nur ernst gemeinte Zuschriften.
Knacke? Nee. Nee, ich denke auch Bockhorn.
Okay. Gut, okay, Mittelfeld. Knacker, El Fadli. Und jetzt darfst du dir eine aussuchen von denen, die noch fit sind.
Ja, Amara durfte ja jetzt 90 Minuten nicht spielen.
Meinst du, der spielt wieder? Man muss halt aufpassen, was er sagt, ne, in der Mannschaftsbesprechung.
Ich wollte gerade sagen, ich weiß ja nicht, wie er sich so geäußert hat. Nach dem KSC-Spiel war er ja auch einer von denen, die dann im ersten Moment auch erstmal sehr deutliche Worte fanden. Dann mal gucken. Also, aber ich denke, also ich würde mir wünschen, dass Condé wieder spielt. Weil ich glaube schon, dass man auch gesehen hat, dass das Übernee auch weit von Normalform weg ist. Deswegen, ja, ich würde einfach mal sagen, Gnaka, El Fadli und Amara Condé.
Okay, und vorne wird Artig gesetzt sein, trotz seiner Kritik, denn das erlaubte sich nicht, den rauszunehmen. Dann wird natürlich der Wunderstürmer wieder spielen, bin ich mir sehr sicher.
Ja, absolut.
Und die Frage ist halt absolut. Nur, wer rechts spielt oder die andere Außenbahn besetzt. Amici ist offenbar verletzt, also zumindest wird er bei Transfermarkt als verletzt geführt. Dann hätte ich noch im Angebot Jason Checker, der wird aber, da wird es wohl nicht. Ito könnte mal wieder von Anfang an spielen. Ja, ansonsten wird es halt dünner, ne?
Ja, Neuenberger könnte noch spielen, vorne rechts.
Ja, oder links und dann geht Artig rüber auf rechts, genau. Ansonsten wird's.
Nee, bitte. Nee, ich finde, es haben, glaube ich, auch die Spiele mit Tatsu gezeigt von Anfang an. Ich glaube, du beraubst Barisch auch so ein bisschen seiner Stärken, wenn du ihn nicht links spielen lässt.
Ja, also natürlich. Aber das macht doch nichts.
Also ich glaube schon, Barisch Artig muss einfach links spielen vorne, aber da kann er, glaube ich, seine Stärken am ehesten ins Spiel einbringen.
Naja, dann wird es Neuenberger. Muss es Neuenberger werden, wenn es nicht Checker wird.
Ja, vielleicht wird es auch Jamie Lawrence. Also.
Man weiß es nicht. Ich habe jetzt mal Neuenberger aufgeschrieben. So, dein Tipp.
Ja, mit meinem 0-7 in der Hoffnung, dass es umgekehrt wird, ist ja nur völlig in die Hose gegangen. Null null.
Also ich glaube auch nicht an den Sieg, soweit ist es jetzt schon, aber ich habe hier ein 1-1 auf dem Zettel. Glaube schon, dass wir irgendwie ein Tor schießen oder Elversberg macht vielleicht ein Eigentor oder wie auch immer und dann ja, kegeln die uns noch einen rein, weil wieder irgendjemand einen komischen Pass spielt. Genau. Ich bin mal wieder sehr gespannt. Ich kenne 2 Menschen, die auf jeden Fall hinfahren. Bin auch gespannt, was die berichten. Mal gucken. So, ich merke jetzt bei mir nach der ganzen Aufregerei, jetzt wo das Adrenalin so ein bisschen wieder den Körper verlässt, dass ich langsam wirklich müde werde. Deswegen. Der Körper verlässt. Ja, oh ey. Du glaubst gar nicht, wie oft ich in den letzten Tagen irgendwie den einen oder anderen Gedanken, den ich im Podcast äußern wollte, schon mal sozusagen in meinem Kopf vor mich her geäußert habe. Das ist alles ein bisschen anstrengend gerade mit dem FCM so. Keine Ahnung. So, Sonstiges. Ich habe ein Thema.
Ist immer wieder faszinierend, was so ein Herzensverein
furchtbar
innerhalb eines Sports, der sich Fußball nennt, was das mit einem anrichten kann. Ja? Ich weiß nicht, ob das auf Dauer gesund ist. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Ich glaube auch nicht.
Furchtbar. Ja, es ist schon schräg, was so ein Verein mit einem anstellen kann. Das ist schon sehr, sehr interessant.
Absolut. Ich habe übrigens noch einen Take zu Luca Schuler, den ich noch kurz loswerden will. Ich weiß, es nervt alle, aber ich muss es trotzdem nochmal machen. Diese Sache, diese Nibelungentreue auf dieses System, ja, und sich da so hinter Tiet zu werfen, finde ich übrigens auf einer Ebene auch absolut clever, ja, so. Ich sag dir auch wieso. Es ist ja bekannt, dass Christian Tietz, und es ist ja bei uns genau das Gleiche, so seine Lieblinge immer mal wieder einsammelt, wenn er den Verein wechselt. So. Und wenn du halt einen Spieler hast, der sich so zu 1000% quasi deinen Lehren sozusagen verschrieben hat, dann ist es, glaube ich, aus Luca Schulers Perspektive so, solange Christian Tietz im Profifußballtrainer ist, hat Luca Schuler auch immer einen Job. So.
Also du denkst, er hat ein gewisses Urvertrauen dann in das System.
Ja, ja, er hat ein Urvertrauen. Ich glaube nicht, dass das Kalkül ist, aber ich glaube schon auch, dass das so zur Arbeitsplatzsicherheit nicht schlecht ist, halt so zu agieren. Aber das ist jetzt wirklich auch das letzte Ding zum Einspieler und dann ist gut. Apropos Einspieler. Das ist mein einziges sonstiges Thema.
Ach so, stopp, bevor wir, ich habe noch eine Bitte bekommen von unserem E-Sportler.
Ja, das haben wir übersprungen heute.
Pass auf, der Micha hat mich gebeten, weil er das Hannover-Spiel noch nicht gespielt hat, wollte er das Hannover-Spiel jetzt nochmal nachspielen. Und wir möchten bitte eine Aufstellung, mit der wir denken, dass das Spiel anders gelaufen wäre, möchten wir ihm bitte zukommen lassen, dass er mit dieser Aufstellung dann das Hannover-Spiel machen kann.
Ach du Scheiße. Das heißt, wir machen jetzt noch eine alternative Aufstellung schnell.
Wir machen jetzt noch schnell eine alternative Aufstellung zum Hannover-Spiel für Micha, ja.
Okay. Und du schreibst es mit, vermutlich?
Ich schreibe nicht mit. Micha hört doch.
Okay, das heißt, wir müssen aber auch berücksichtigen, dass Bell halt zum Beispiel immer noch gesperrt ist. So.
Genau. Bell ist noch gesperrt. Hankuri darf noch spielen.
Na dann hau mal raus. Bin ich gespannt.
Also er sagt ja, wir sollen so aufstellen, wie wir das möchten.
Naja, wie wir die Siegchancen maximieren würden. Genau.
Ja gut, also in dem Spiel hat er jetzt Dominik Reimann keinen großen Bock gehabt. Von daher lassen wir Dominik Reimann mal am Tor. Mhm. Dann hinten würde ich auf jeden Fall dann mit Müller und Hoti spielen.
Okay.
Also innen.
Ja.
Auf den Außenverteidigerpositionen rechts Tarek Cahit.
Okay.
Links.
Nein, dann cool.
Nein. Für Mo habe ich andere Pläne. Mach du mal einen Vorschlag. Hinten links fällt mir keiner.
Für links? Naja, da kann ich jetzt bloß hier auf die. Also.
Wie gesagt, du sollst den aufstellen, von dem du denkst, dass der am ehesten auf der Position dann auch gegen Hannover, dass wir dann auch bessere Spiele hätten machen können.
Boah, da müsste ich jetzt wissen, wer von unseren Spielern auch hinten links spielen kann. Aber weil jetzt im Kader hast du ja keinen Rechtsverteidiger.
Das ist doch im Zweifel egal. Jean-Hugues hat auch Rechtsverteidiger gespielt. Also.
Na dann.
Und wir reden ja von FIFA. Da haben die Spieler eh alle die gleiche Stärke, egal wo sie spielen.
Na, kann Tarek nicht links spielen? Dann würde ich Bocker und rechts spielen lassen.
Warte mal, dann lass uns doch Tarek links und Djokovic rechts.
Ja, geht. Wenn das geht, ja. Also wenn Charles links spielen kann, dann ja.
Klar.
Naja,
Tarek war doch zu Jens Hertel-Zeiten auch unser Allzweckwaffe.
Ja, rechter Verteidiger, rechts außen oder Innenverteidiger kann er spielen. Also dann sollten wir ihn auf jeden Fall links aufstellen. Gut, okay, genau. Chahed Müller, ich nehme das hier sehr ernst. Chahed Müller und Djokovic, okay.
Und Hoti, genau.
Ja, genau, ja und Hoti, so. Okay, Mittelfield?
Mittelfield? Zentral?
Also auf jeden Fall Gnaka, ich finde den gut.
Gnaka auf jeden Fall, ja.
Okay.
Kondé.
Mhm.
Fabisch.
Der ist verletzt.
Ah!
Das tut mir traurig, aber der hat ein Bänderriss. Das funktioniert
Damn
nicht.
Damit. Ach, verdammt.
Da bleibt jetzt nicht viel übrig. Du kannst jetzt eigentlich nur Hugo Nebringen oder El Fadli, wie vorhin schon mal gesagt.
Dann El Fadli.
Es ist genau die gleiche Aufstellung bis auf unsere Außenverteidiger bis jetzt. Aber gut,
Na,
okay.
du warte, wir sind ja noch nicht fertig.
So, und offensiv.
Naja, auf, links Barisch.
Ja, Artig, Mitte Kuhinja auf jeden Fall.
Mitte, nee, ich hätte gesagt Teixeira. Dafür haben wir ihn ja geholt im Winter.
Ach
Also.
so. Ja, aber wir haben ja auch Kuhinja
Ja,
geholt.
also, hieß es doch. Hieß es doch.
Okay, und rechts?
Teixeira, rechten am Mo.
Elhan Kouri, okay. Naja. Gut, ich deklamiere nochmal die Aufstellung. Reimann im Tor. Tarek, also Reimann, Chahed, Müller, Hoti, Djokovic, Gnaka, Kondé, El Fadli, Artig, Teixeira und Elhan Kouri.
Ja.
Sozusagen die alternative Aufstellung gegen Hannover, damit Micha das nochmal spielen kann. Genau, fein.
Ja.
Na, ist doch gut. War doch ein dankbares, sonstiges Thema. Coole Idee.
So, Micha, bitte nachgekommen.
Perfekt. So, ich habe wie gesagt nur diese eine Sache hier und bin aber sehr, sehr unsicher. Also ich kann da gar nicht so super gut drüber sprechen, aber ich will es zumindest mal erwähnt haben. Es gibt diesen Vlog, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, von, wie heißt der Mensch, der das schreibt? Warte mal, ich guck das mal kurz gucken. Oh, es wurde ja gerade kurz laut. Also, MDES-TV, also ist so ein Vlogger. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mit Vlogs, mit dem Format Vlogs, also gar keine Berührungspunkte bisher gehabt, kann das also auch schlecht einschätzen. Das ist offenbar aber jemand, der in Hannover wohnt, der glaube ich auch mit, also den Michael glaube ich auch ganz, ganz gut kennt, und der das Spiel mit ein paar Leuten im Block 12 verbracht hat gegen Hannover und da so einen Vlog machen wollte und da offenbar äußerst unsanft darauf hingewiesen wurde, dass das nicht erwünscht sei. Hat dazu dann ein Video gemacht. Hast du das gesehen eigentlich? Oder als?
Ja.
Also das Video heißt Unwillkommen in Magdeburg und Statement. FCM gegen Hannover Vlog und hat dann eben, also ich finde das, ich werde das verlinken. Ich finde das tatsächlich, also ich finde das sehenswert, ohne jede Wertung, sondern wirklich einfach sehenswert, weil es halt auch nochmal eine andere Perspektive auf den Stadionbesuch eröffnet. Und hat da eben, wie gesagt, den sehr, 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 sehr deutlichen Hinweis bekommen, diese Nummer zu unterlassen. Gab da wohl auch Todesgesten oder ja, Halsabschneidergesten und solchen Blödsinn. Genau. Das ist auf jeden Fall passiert, ist auch Teil sozusagen dieser Spielgeschichte gegen Hannover gewesen. Es ist auch so, wenn ich das richtig verstanden habe, das habe ich jetzt aber nur aus dem Video rekonstruieren können, dass er also auch quasi mit Vereinsoffiziellen und Manuel Holscher und so weiter wohl Kontakt hat oder die kennt oder irgendwie so und da auch eingeladen wurde und so weiter. Ja. Wie gesagt, ich bin ein bisschen unsicher, wie das, ja, wie wir das, ob wir das überhaupt gut besprechen können, aber wie hast denn du das? Also hast du da eine Haltung zu oder wie ist da dein Blick drauf? Ja, wie würdest du es beurteilen, so was da passiert ist, offenbar, ohne dass wir dabei waren, das ist das nächste Problem.
Oh, ja, das ist tatsächlich, ja, boah.
Schwierig, ne?
Ja, ist schwierig, also grundsätzlich, bin ich der Meinung, ist es erstmal egal, wer da ist, wer die Person ist, das, was da passiert ist, wenn das so war, wie das geschildert ist, und davon gehe ich einfach auch mal aus, warum soll er da jetzt irgendwas erfinden? Er ist ja auch schon öfter hier gewesen im Stadion.
Genau.
Von daher, also es ist einfach zu verurteilen. So, das ist Hunzenbohl, Bunzenhohl, so rum. Also da siehst du wieder, da sieht man wieder beeindruckend, dass manche wirklich, dass bei manchen wirklich nach zwei Hirnwindungen im Schluss ist. Möchte dann aber auch, ohne das jetzt irgendwie rechtfertigen zu wollen, hätte ich mal die Frage auch an den Kollegen, den das betrifft, würde mich wirklich mal interessieren, wenn er ja schon öfter hier im Stadion war, wird er ja sicherlich auch oder wird er möglicherweise gewusst haben, welches Klientel sich dann da im Block 12 auch aufhält. Von daher, ja, in diesen Block zu gehen und dort sowas zu machen, bei dem Klientel, was ja bei solchen Spielen dann dort immer sitzt, gerade Hannover, wir wissen ja, dass dass diese Fraktion, die da sitzt, auch sehr erquickende Verbindungen nach Braunschweig hat, und das Verhältnis zwischen Braunschweig und Hannover ist, glaube ich, auch jedem bekannt. der sich für Fußball interessiert. Und von daher, also würde mich mal interessieren, was ihn jetzt letzten Endes dazu bewegt hat, dann in diesen Block zu gehen, wenn er es gewusst hätte. Wenn er es nicht gewusst hat, gut, dann ist es halt einfach scheiße gelaufen. Also dann ist es wirklich einfach unnötig ist es sowieso. Ich denke mal, du weißt, worauf ich hinaus will. Mhm. Also warum man dann gerade in diesem Block, wo man weiß, dass bei solchen Spielen der Idiotenanteil relativ hoch ist, warum man dann sich so einen Block sucht. Weil man hat ja gesehen auf dem Video auch, als er dann im Block, ich glaube, er war dann im Block 20, wenn ich das richtig gesehen habe, von der Blockposition, da gab es ja offenbar überhaupt kein Thema damit.
Genau.
Ohne das jetzt irgendwie rechtfertigen zu wollen. Das soll keine Rechtfertigung für das sein, was da passiert ist. Aber mich würde wirklich mal interessieren, warum er dann ausgerechnet in diesen Block gegangen ist. Was jetzt nicht heißen soll, dass es okay ist, dass das passiert. Also grundsätzlich bin ich eher der Meinung, sollte man vielleicht auch langsam mal von Vereinsseite zusehen, dass man irgendwie, man weiß ja, was da für ein Klientel sitzt und steht, dass die kurioserweise immer bei bestimmten Spielen halt in gewissen Massen auftreten und bei anderen Spielen fast gar nicht da sind. Man weiß das ja inzwischen, es ist ja nichts Neues und vielleicht, weiß ich nicht, inwieweit da auch ein Verein Möglichkeiten hat. Ich meine, er hat ja gesagt, er hat Kontakt mit Manuel Heuscher gehabt. Das heißt, auch da ist ja bekannt, also auch da sollte jetzt dann spätestens bekannt sein, was da so rumläuft. Und vielleicht kann man ja jetzt aufgrund solcher Sachen auch mal was tun, auch von Vereinsseite in diesem Blog. Wer weiß, vielleicht ist es ja möglich. Und ja, wie gesagt, also das ist halt so das, was ich dazu sagen kann.
Ja. Ja, geht mir. Also ich bin da bei dir. Also dem Video, ich habe mir das vorhin angeschaut, dem Video ist zu entnehmen, dass er da durchaus schon wusste, was das für ein Block ist, so. Und weil er an ein, zwei Stellen auch sagt, naja, mal gucken, wie das heute abgeht. Und es war wohl so, das ist jetzt nur auf Basis dessen, was da im Video war, dass er irgendwie Tickets für den Block 12 hatte, eigentlich gerne in einem anderen Block gewesen wäre, aber die Tickets halt nicht mehr umtauschen konnte und dann halt klar war, okay, das wird in dem Block stattfinden. Ich sehe das alles so wie du, ich will da auch überhaupt, also so, ich sehe das alles wie du, Punkt. Ich war nicht dabei, ich kann sozusagen auf Grundlage dieses Videos, ja, habe ich da jetzt so Gedanken zu, teile alles das, was du sagst, muss aber auch sagen, und auch das ist im Video eben zu sehen, es ist halt auch, also bin ich bei dir, ohne das rechtfertigen zu wollen, es ist einfach nur, wenn ich weiß, dass das ein Blog ist, wo sich möglicherweise auch der ein oder andere, ein Mensch einfindet, der Fußball ein bisschen anders versteht als du und ich und so, ist es nicht so clever, sich hinzusetzen und einen Hannover Schlachtruf lauthals mitzusingen. Es betraf einen seiner Kumpels, das ist auch auf dem Video zu sehen. Das mache ich dann nicht, weißt du, sondern dann halte ich die Klappe und gucke mir das Spiel an und film da von mir aus, wenn es dann irgendwie unbedingt sein muss. Also will das gar nicht beurteilen. Ich kenne das Format Vlogs nicht, ich nutze es nicht. Ich kenne auch den Kanal nicht. Ich weiß nicht, was da für Regeln irgendwie gelten und so weiter. Und was ich verstanden habe, ist, dass er diese Sachen da schon auch sozusagen anerkennt und respektvoll und auch mit Verpixeln und so weiter dann halt schon auch so macht, dass man da jetzt eben nicht, also dass es nicht problematisch ist, so verstehe ich das halt. Aber in so einem Blog wäre ich da auch einfach nicht so offensiv vielleicht so, ne? Einfach so aus einer Respekt und auch aus einer Selbstschutzperspektive heraus. Ansonsten ist es jetzt wohl so aufgelöst, dass der Verein wohl auf ihn zugekommen ist. Also zumindest war das in dem einen Kommentar hier auf dem Video, ist das zu lesen. Hier unten drunter steht Update vor 12 Stunden. Also um das auch einfach nochmal hier offen zu kommunizieren, der erste FC Magdeburg und Huls Blau-Weiß haben sich bei mir gemeldet und bedauern den Vorfall. Intern wird der Fall behandelt, schreibt er dann nochmal. Also zumindest ist da was passiert. Genau. Und also ja, ich weiß nicht. Also wenn da jemand so ein Format macht und jetzt nicht sozusagen in Block U steht und da nicht hingehört und halt irgendwie, keine Ahnung, da jedem ins Gesicht filmt, verstehe ich jetzt nicht, verstehe ich das Problem nicht sozusagen. Und der Punkt, den er da hat, von wegen sozusagen auch Gast, also sozusagen wie behandelt man Gäste und so weiter, da darf man dann, glaube ich, schon auch nochmal drüber nachdenken. So, also genau, ansonsten würde ich jetzt deinem Statement da gar nicht mehr hinzufügen müssen, wollen, genau.
Wollen, dürfen, können.
Können, genau. Es ist ja auch spät.
So, das DFB-Pokalfinale heißt übrigens 1. FC Kaiserslautern gegen Bayer Leverkusen.
Naja, das war ja zu erwarten, nachdem Herr Thune ja schon sagte, er rechnet sich schon, also er sieht schon den Weg ins Finale. Nun, wie hoch hat denn Leverkusen gewonnen?
4-0.
Nö, da ist klar, ohne Worte.
Also, zur Halbzeit stand schon 3-0.
Naja, fein, dann ja, ist das
die,
so.
Die haben halt einfach einen Lauf. Muss man ganz vorsichtig sein.
Haben halt das einfach einen Lauf.
Ich glaube, das war jetzt das 41. Pflichtspiel diese Saison, was sie nicht verloren haben. Also.
Für wen muss man denn da jetzt sein im Finale? Ist für mich emotional echt schwierig, weil ich mit Leverkusen wenig anfangen kann, aber den schönen Fußball wertschätze.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn die es schaffen, weil das Pokalspiel ist das letzte Spiel der Saison dann für Leverkusen, alle Wettbewerbe betrachtet. Wenn die es wirklich schaffen, bis zu diesem Spiel nicht verloren zu haben und dann auf diesem Weg bis dahin die Meisterschaft und den Europapokal gewonnen zu haben, dann sollen die verdammt nochmal auch das Pokalfinale gewinnen. Weil das wäre eine Saison für die Ewigkeit.
Ja.
In allen drei Wettbewerben ungeschlagen zu drei Titeln sich zu spielen, das muss dann in meiner Meinung auch passieren. Egal, ob das Leverkusen ist oder kein, also das ist einfach sportlich so hoch einzuschätzen. Mhm. Das ist einfach ein Ding für die Ewigkeit. Das muss, also in meinen Augen muss das dann auch passieren.
Na okay.
Also
okay.
Ansonsten weißt du ja, dass ich so den einen oder anderen, so die eine oder andere Sympathie auch für den ersten FC Kaiserslautern habe. Von daher, wenn das nicht der Fall ist und die haben bis dahin auch schon das eine oder andere Mal verloren, dann bin ich persönlich im Pokalfinale natürlich für den ersten FC Kaiserslautern.
Na gut, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, ich bin dann eher tatsächlich im Team Leverkusen, weil mit Lautern kann ich noch weniger anfangen. Aber was man auch vielleicht zu Leverkusen noch sagen kann, und dann machen wir hier mal einen Deckel drauf, damit wir beide noch mal irgendwann ins Bett kommen.
Hätte übrigens unser Halbfinale sein können.
Hätte unser Halbfinale sein können. Was man da auch nochmal, was ich auch nochmal cool finde, ist, dass der Kollege Alonso bleibt in Leverkusen. Oder zumindest erklärt hat, dass er da bleiben wird. Weiß man ja immer im Fußball, was das wert ist. Aber das finde ich irgendwie auch eine schöne Geschichte, weil ich glaube, der hatte schon noch ein paar andere Optionen.
Ich glaube ihm einfach. Er hat ja gesagt, er ist hier noch nicht fertig.
Ja.
Und das glaube ich ihm, dass er das so sieht. Und das ist natürlich auch ein Zeichen an die Spieler. Ja?
Also, ja, klar, absolut. Ja.
Wenn du siehst, okay, der Trainer, mit dem wir jetzt diesen Erfolg haben, der bleibt. Das heißt, wir gehen mit dem auch in die Champions. Damit hast du natürlich für die Spieler, die jetzt vielleicht auch, ja, was heißt vielleicht, da wird der ein oder andere schon dabei sein, der jetzt auch neue Begehrlichkeiten weg bei anderen Vereinen. Und da hast du schon auch nochmal ein Argument zu sagen, okay, Mensch, vielleicht bleibe ich doch noch ein Jahr in Leverkusen. Ja, also ja. Florian Wirtz hat ja, glaube ich, schon klar bekannt, dass er bleiben wird. Ich meine, man kann ja sagen, was man will, aber das ist schon fucking beeindruckend, was die da gerade für die Saison spielen. Also leck mich am Arsch. Das ist
definitiv, ja.
Ist schon heftig. Also ja. die schreiben hier gerade, die sind ja gerade auf dem Weg, Geschichte zu schreiben. Und das auf, also das auf eine Art und Weise, ich meine, es gab ja 2004 mal eine Mannschaft in England, die es geschafft hat, in der Liga komplett ungeschlagen zu bleiben.
Das war Arsenal, oder?
Das war Arsenal damals, ja, genau. Ja. Und wenn Leverkusen das jetzt sogar wettbewerbsübergreifend schaffen sollte, also.
Naja, kann man nur anerkennen, ja. Kann man echt nur anerkennen. Wahnsinn. Muss es nicht gut finden, Wahnsinn. Aber also muss sie nicht geil finden, aber das muss man schon, glaube ich, respektieren und da einen Hut ziehen. Das ist so. Auf jeden Fall. Na fein, haben wir Bayer Leverkusen ja auch noch untergebracht, ist doch schön. Ich verfüge jetzt hier mal, dass wir hier langsam austrudeln.
Haben wir nichts Sonstiges mehr?
Nee, ich nicht.
Achso, du nicht, okay.
Du hoffentlich auch nicht.
Und ich auch nicht.
Und wenn doch, dann bringst du es in die nächste Woche.
Ich lasse mir jetzt aufdoktrinieren, ich auch nicht so.
Genau.
Ich habe da ein Urvertrauen in dich, dass das auch gut so ist.
Ja, sehr schön. Das ist gut. Wenn wir jetzt hier nicht von vorne bis hinten durchverklagt werden, dann hört ihr uns nächste Woche sehr gerne wieder. Hier in diesem Format, das ist dann die vorletzte Woche vor der Live-Sendung. Also wir machen ja dann übernächste Woche offenbar, haben wir uns ja darauf eingelassen.
Haben wir ja.
Eine Live-Sendung zu machen.
Nein, schön.
Nee, das wird toll. Denke ich jetzt auch schon ein bisschen dran rum, wie wir das gut machen.
Was ist denn da das Spiel dann danach?
Also, na, ich glaube.
Welches Spiel besprechen wir denn da?
Na, Elversberg besprechen wir nächste Woche nach und dann ist.
Oh, Hamburg, okay.
HSV, Hamburg, genau. Dann ist das HSV.
Hamburg nach und Rostock vorbesprechen.
Was kann schiefgehen live? Das wird gut. Das wird auf jeden Fall gut. Genau.
So, um da jetzt auch mit einem hoffnungsvollen Ding rauszugehen, ich gehe davon aus, dass wir dann auf der Live-Sendung unseren zweiten Sieg in Folge besprechen, mit dem wir dann den Klassenerhalt so gut wie sicher gemacht haben.
Nehme ich sofort, weil dann wäre es natürlich schon so, dass Ottmar Schork sich zumindest hinstellen kann und sagen kann, tabellarisch haben wir eine sorgenfreie Saison gespielt. An vielen, vielen anderen Stellen nicht. Aber das ist auch nochmal ein Thema für die Aufarbeitung in der Saisonabschlussfolge, die wir auch irgendwann nochmal haben werden, wenn wir noch aufnehmen dürfen weiterhin, wir werden sehen. Genau, also werden wir nächste Woche Elversberg nachbesprechen, den HSV mal wieder so ein bisschen vorbereiten und dann mal gucken. Und dann ist es so, dass ihr den guten Thomas eventuell vielleicht dann auch mal wieder in einem anderen Format irgendwann nochmal hören könnt, aber dazu dann mehr an anderer Stelle, um hier auch nochmal einen kleinen Cliffhanger einzubauen. In diesem Sinne, Thomas, dir noch einen schönen kurzen Restabend. Ich hoffe, du schläfst jetzt etwas besser nach dem Dampfablassen.
Doch. Sagen wir mal so, es ist ja schon so, dass das, es ist nicht mehr ganz so schlimm, dass mir der FCM nur noch schlaflose Nächte bereitet. Von daher, aber das tat schon ganz gut. Das war wieder ich hoffe nur, dass das jetzt nicht regelmäßig passiert.
Nee, ich hoffe das auch.
Dass wir hier so einen Dampfablass-Podcast haben müssen. Also ich würde gerne mal wieder positive Dinge besprechen.
Ich auch. Naja, aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt und so.
Weil war jetzt Karlsruhe, Hannover, ich meine, das waren jetzt schon zwei,
Ganz schöne Nackenschläge halt. Also, aber auch da kann es nur besser werden, ja. Und das ist ja auch vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer an der Stelle. Genau. Damit entlassen wir euch jetzt in die Nacht oder den Tag oder den Morgen oder wann auch immer ihr uns jetzt hier hört. Und dann bis nächste Woche, wenn ihr mögt. Bis dahin. Tschüss.
Macht es gut.